Ja.
Wenn wir jetzt von der Prämisse ausgehen, dass die Bindungstheorie gültig ist, also dass die quasi, naja, einfach gültig ist.
Also dass Bindung ein Grundbedürfnis ist.
Nee, das nicht, sondern dass Bindung irgendwie erfüllt werden muss, damit Kinder sich entwickeln.
Ja.
Wie genau erfüllt man dann Bindung?
Indem man feinfühlig auf die Bedürfnisse des Kindes eingeht.
Okay,
so
und das bedeutet, was muss man dann wissen?
Was Bedürfnisse sind.
Ja, wäre nicht schlecht, oder?
Ja, ist schon sinnvoll dann.
Also wir haben ja letzte Woche über die Bindungstheorie gesprochen und alle, die die Folge noch nicht angehört haben, ihr könnt sie euch wirklich sehr, sehr gerne anhören. Also ich glaube, da sind viele sehr spannende Aspekte drin und wir haben uns auch ein bisschen mit dem Hintergrund der Bindungstheorie auseinandergesetzt und die auch ein bisschen kritisch hinterfragt an manchen Stellen. Aber gleichzeitig hat die Bindungstheorie ja eine sehr große Popularität und eine sehr große Gültigkeit und
zumindest einen sehr, sehr großen Einfluss, gerade auf die Erziehung.
Genau, wollte ich gerade sagen. Also die aktuell modernste Erziehungsmethode, nämlich die bedürfnisorientierte Erziehung, basiert ja komplett auf der Bindungstheorie und auf der Annahme, dass Eltern feinfühlig auf die Bedürfnisse ihrer Kinder eingehen sollten.
Mhm.
Und dazu wäre es ja aber auch ganz gut zu wissen, was eigentlich Bedürfnisse sind und was eigentlich Wünsche sind, damit man nämlich auch feinfühlig, eigentlich ist auch das eigentlich voll, das müsste man eigentlich auch definieren, das Wort, damit man eben auch feinfühlig auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen kann.
Genau.
Weil ich hatte eigentlich immer Schwierigkeiten damit, Bedürfnisse von Wünschen zu unterscheiden. Ich meine, jetzt nicht so was Offensichtliches wie, mein Kind hat schon 3 Eis gegessen und will nochmal ein Eis. Und dann sage ich so, Digga, nee, du hast keinen Hunger mehr, erzähl mir doch nichts. Ja. Also das fand ich nicht schwierig. Aber also ich bin eigentlich schon der Meinung, dass wir halt gerade am Anfang eigentlich immer Bedürfnisse mit Wünschen verwechselt haben.
Ja, ja. Ich finde, das ist aber auch generell einfach kein Wunder, wenn man sagt, dass die Erfüllung von Bedürfnissen so wichtig ist für die Erziehung oder das Wichtigste. Und gleichzeitig sagt man auch irgendwie, dass hinter jedem Verhalten ein Bedürfnis steckt. Das führt dann schnell dazu, dass das Kind irgendwas will und man denkt, oh, jetzt muss ich aber hier vielleicht ein Bedürfnis erfüllen und im Zweifel einfach jeden Wunsch erfüllt, weil ein Bedürfnis dahinter stecken könnte.
Ja, quasi so, ja, wie so aufs Nummer sicher gehen, alle Wünsche erfüllen, dann ist bestimmt auch ein Bedürfnis dabei und dann ist die Bindung gut.
Ja,
quasi.
Aber man verzieht Kinder ja Gott sei Dank nicht, wenn man ihnen jeden Wunsch erfüllt.
Gott sei Dank nicht.
Ironie.
Würdest du sagen, wir haben unser Kind verzogen? Also früher?
Ich glaube, wir waren schon so ein bisschen auf dem Weg dahin. Würde ich schon sagen.
Wir haben ja auch Anfang des Jahres öfter darüber gesprochen, dass wir halt auch so ein paar Sachen eben umgestellt haben in unserer Erziehung, gar nicht betreffend. Also das klingt dann immer so, als ob wir jetzt so krass autoritär wären und jetzt auf einmal drohen und strafen und gewaltvoll sind, aber eben gar nicht. Sondern ich habe, wie gesagt, auch das Gefühl, dieser Weg, der uns hierher gebracht hat, ist jetzt auf jeden Fall viel gewaltfreier als davor, weil wir selber nicht mehr so sehr über unsere Grenzen gehen. Aber die Umstellung war auf jeden Fall hart für unser Kind. Also es war mit sehr viel Frust verbunden und man hat auch gemerkt, dass das ganz schön, also unser Familienalltag war sehr um die Wünsche unserer Kinder zentriert und bei unserem Kleinkind war es gar nicht so schwierig, das umzustellen, weil das noch gar nicht so krass begonnen hatte. Also das waren, glaube ich, so 1-2 Wochen, wo das Kind so ein bisschen mehr frustriert war und danach war es halt viel entspannter. Und beim älteren Kind war es aber schon so, dass es auch eine Weile, dass dieser Frust auch eine Weile angedauert hat einfach.
Ja, ja, man hat das total gemerkt, wenn dann Wünsche nicht erfüllt wurden, dann hat das zu sehr viel Frust und Wut geführt.
Ja, quasi die ganze, ja, genau. Und das ist ja auch im Prinzip das, was diese Kritik daran ist, dass wenn man immer Kindern alle Wünsche erfüllt, dass sie dann eben nicht lernen, Frustrationen auszuhalten, dass sie auch nicht lernen, dass sich die Welt eben nicht um ihre Wünsche dreht und dass sie tatsächlich dann auch weniger, also resilient auch am Ende einfach sind.
Ja.
Ja.
Und halt so ein bisschen lernen, dass sich alles um sie dreht und alle anderen Menschen dafür da sind, ihre Wünsche zu erfüllen, auch so ein bisschen.
Es gibt ja auch so eine Theorie, dass sich zum Beispiel eine narzisstische Persönlichkeitsstörung nicht nur daraus entwickelt, dass der Selbstwert zu sehr gedemütigt wurde, sondern dass es auch in einer, also so einen Adonis-Komplex gibt. Also dass insbesondere in der Kindheit quasi so suggeriert wird, dass sich eben alles um das Kind dreht und daraus dann eben so eine narzisstische Persönlichkeitsstörung auch entstehen kann.
Hm. Ja, klingt für mich auf jeden Fall plausibel.
Voll. Werbung. Martin, kennst du eigentlich das Gefühl, wenn dir die Socken von den Füßen rutschen, am besten noch in den Schuhen?
Oh, ich hasse das so sehr. Das geht wirklich gar nicht für mich.
Ja, ich finde es auch richtig ehrenlos, wenn es passiert. Aber das passiert zum Glück mit Snox nicht und sogar nicht mit den Sneaker-Snox. Deshalb bin ich auch totaler Fan von Snox.
Das klingt mega geil. Ich trage gerade auch meine Socken von Snox. Ich trage die eigentlich nur noch, weil die sitzen einfach ultra nice. Die haben so einen richtig feinen Stoff, der einfach super angenehm ist an den Füßen und die sind stabil und sitzen einfach immer perfekt. Da rutscht gar nichts.
Ja, ich liebe auch vor allem meine Tennissocken von Snox und ich finde auch, die sind einfach mega weich und bequem. Nochmal zu den Sneakersocken, die haben Anti-Schweißstreifen, das heißt, die Netzstruktur ermöglicht eine optimale Luftzirkulation, wodurch der Schweiß schnell abgeleitet werden kann. Und die Sneakersocken umschließen den Fuß sanft und geben ein Gefühl von Halt, ohne einzuengen. Und das sind eben solche Socken, die direkt unter dem Knöchel enden, was sie ideal für Sneaker macht. Übrigens hat Snox eine 6 Monate Anti-Loch-Garantie.
6 Monate Anti-Loch? Hm. Boah, ich glaube, bei mir haben noch nie Socken 6 Monate durchgehalten.
Ja, also falls die dir reißen sollten, dann könntest du sie auf jeden Fall zurückschicken. Aber nee, also die Snocken, die halten bis jetzt echt richtig gut.
Also entweder halten die wirklich überdurchschnittlich gut oder ich habe jetzt mein Leben lang free Socken von Snox.
Aber nicht nur die Socken. Mein Lieblings-BH aktuell ist auch von Snox. Und Snox hat auch Boxershorts. Und falls ihr auch bei Snox vorbeischauen wollt, was wir euch auf jeden Fall empfehlen können, könnt ihr mit unserem Code MUTTI, alles groß geschrieben, also MUTTI, 20% Rabatt auf alle Produkte bekommen. Dazu geht ihr einfach auf www.snox.com, also SNOCKS, mit dem Code MUTTI, also MUTTI, alles groß geschrieben, super easy, bekommt ihr 20% Rabatt. Alle Infos und den Link dazu auch nochmal in den Shownotes. Werbung Ende. Ja, also müssen wir eigentlich erstmal herausfinden, was Wünsche und Bedürfnisse sind und vielleicht fangen wir dann mal bei Bedürfnissen an, oder?
Ja, würde ich auch sagen. Okay. Macht Sinn. Was würdest du sagen? Was glaubst du, was sind Bedürfnisse?
Ich habe das vorher tatsächlich ChatGPT auch gefragt und ChatGPT meinte, Bedürfnisse sind psychische oder physische.
Okay, Marlies ist verwirrt.
Ja, weil ich kann jetzt ja nicht Bedürfnisse mit dem Begriff Bedürfnis erklären. Das ist ja komplett sinnlos.
Ja, ich habe auch erstmal ChatGPT so ein bisschen gefragt, was sind Bedürfnisse? Und ChatGPT war auch so ein bisschen verwirrt, muss ich sagen. Und deshalb ist kein Wunder, dass du jetzt nicht so eine gute Antwort geben kannst. Man kann halt sagen, dass es so ein bisschen so Grundideen hinter Bedürfnissen gibt.
Ich weiß es wieder. Ja. Der Wille, etwas zu tun für psychisches und physisches Wohlergehen.
Okay, ja, ist auch. Also im Prinzip gibt es auch gar nicht so die allgemeingültige Definition für Bedürfnisse. Aber es gibt so Grundideen, die so alle gemeinsam haben, die dahinter stecken. Und das sind vor allem zwei. Das ist einmal die Fragestellung, was braucht ein Mensch für ein gutes, menschenwürdiges Leben? So, also was braucht der Mensch, um sich wohlzufühlen? Mhm. Ist eine Kernfrage für Bedürfnisse. Und dahinter steckt dann auch im Prinzip die Annahme, Bedürfnisse sind essentiell für das Wohlbefinden eines Menschen.
Ja.
So. Und da hat man sich gefragt, ja, was braucht der Mensch eigentlich? Und hat überlegt, ja, da gibt es halt diese Bedürfnisse und alles, was ein Mensch braucht, ist halt ein Bedürfnis. Also was ein Mensch unbedingt braucht, um sich wohlzufühlen.
Ja.
Und noch eine andere Grundidee ist noch die Perspektive, dass Menschen oder menschliches Handeln von Bedürfnissen motiviert wird. Das heißt, dass Bedürfnisse im Prinzip die Triebkraft hinter menschlichem Handeln sind.
Ah, okay, also warte mal, können wir das nochmal kurz zusammenfassen? Also die erste Theorie ist eben das mit dem Wohlbefinden, was ich jetzt auch gesagt habe, also dass Bedürfnisse dazu da sind, um das zu sichern. Und die zweite Theorie ist, dass Bedürfnisse dazu da sind, damit der Mensch überhaupt irgendwas tut. Also wer jetzt zum Beispiel hungrig ist, dass er jagen geht oder halt
Prinzip,
an den Kühlschrank.
Ja, es sind im Prinzip zwei Perspektiven, die es so gibt. Also zwei Kerngedanken hinter Bedürfnissen.
Aber gehören die zusammen oder existieren die parallel?
Ja, beides. Im Prinzip beides, ja. Okay. Also das wird halt so ein bisschen miteinander vermengt im Prinzip.
Ja, aber ich habe halt gerade drüber nachgedacht.
Also ich würde sagen, also der Kern, was braucht der Mensch für ein gutes, menschenwürdiges Leben, das ist, glaube ich, eher der Kern, aber es wird auch als Triebkraft hinter menschlichen Handeln gesehen. In vielen Richtungen. Also die Perspektive gibt es auch.
Aber hast du das menschenwürdig selbst hinzugefügt oder war das schon da? Weil das ist mir neu.
Ja, menschenwürdig gibt es auch. Also wie gesagt, es gibt keine einheitliche Definition.
Ja, aber so, also ist hier, also.
Also menschenwürdig hat ChatGPT mir gegeben und das fand ich auch sinnvoll.
Ja.
Also.
Okay, aber weil ich glaube halt, dass das gar nicht so die Prämisse ist, unter der viele ihre
genau.
Bedürfnispyramiden quasi, also.
Ja, im Endeffekt ist wirklich der Kerngedanke, was braucht der Mensch, um sich wohl zu fühlen? Ja. Genau, was ist essentiell für das Wohlbefinden? Glaubst du, dass jeder Mensch auf der Welt das Gleiche braucht, um sich wohlzufühlen, so ganz unabhängig von Lebensumständen und Kultur?
Okay, also das ist jetzt ich glaube, das ist eine sehr philosophische Frage, aber ich habe mir natürlich auch schon Gedanken darüber gemacht und ich dachte mir halt so, wenn man jetzt ganz ursprünglich zurückgeht in die Jäger- und Sammlergemeinschaften und sich anguckt, wie die gelebt haben, dann wäre es ja irgendwie logisch, dass es halt um körperliches, also dass man das eigentlich so ein bisschen auf so Instinkte auch wieder so zurückbricht, also so körperliches Wohlbefinden, also halt, dass man keinen Hunger hat, dass man halt genug schläft und dass man vielleicht auch irgendwie halt nicht verletzt wird oder so oder krank ist. Und dann aber halt auch sowas wie halt so die, also eine Entscheidungsfreiheit oder so.
Mhm.
Und vielleicht auch sowas wie, dass man halt also so sozialen Schutz auch findet. Irgendwie so, dass also halt ja, sowohl so sozialen Austausch als auch halt diesen, weil es war ja schon auch so, dass halt das Überleben der Wildbeuter quasi dadurch gesichert wurde, dass die halt sich gegenseitig auch Schutz geboten haben.
Ja.
So, das habe ich mir halt überlegt, so dass das ja eigentlich wahrscheinlich so diese Grundbedürfnisse sein müssten, auch unter dem, oder dass halt das so Bedürfnisse ursprünglich, ich weiß auch nicht, also halt auch unter der Prämisse, dass halt zum Beispiel hier, wenn die ignoriert wurden, dass sie dann gestorben sind und so.
Mhm.
Ja. Dass halt das quasi alles so Sachen sind, die halt das Überleben so sichern.
Ja. Im Prinzip ist es so, dass man sagt, es gibt Grundbedürfnisse und Grundbedürfnisse gelten für alle Menschen. Deshalb ist es auch spannend, was du gesagt hast über Jäger und Sammler, weil es würde für uns gelten in Deutschland, aber auch für irgendwelche Jäger- und Sammlergemeinschaften. Also der Begriff Grundbedürfnis, da steckt die Idee dahinter, dass alle Menschen irgendwie im Kern das Gleiche brauchen, um sich wohlzufühlen.
Aber ich frage mich halt jetzt gerade auch gerade, also das habe ich mich auch in der Überlegung dann gefragt, gerade sowas wie Einsamkeit, also halt sozialen Austausch. Ich glaube, dass das zum Beispiel damals wichtig war, aber heute gar nicht mehr so sehr. Also halt, weil ich glaube, heute können Menschen auch überleben, auch wenn sie halt theoretisch zu niemandem wirklich eine enge Bindung haben, weil es ja auch sowas wie parasoziale Beziehungen gibt oder das Gehirn halt gar nicht unterscheiden kann zwischen echtem Sozialkontakt und zum Beispiel Social Media oder einer Serie oder so. Und dass wenn man halt rausgeht, begegnet man ja auch die ganze Zeit Menschen, auch wenn man nicht mit denen interagiert, was ja früher, glaube ich, auch nicht so der Fall war.
Dass man zumindest an der Kasse Hallo und Tschüss sagt, ist ja zumindest auch schon mal eine, wie so eine Teilbefriedigung von irgendeinem Bedürfnis vielleicht.
Also da wollte ich jetzt einfach nur darauf hinaus, dass es ja wahrscheinlich heutzutage soziale Interaktion, das zählt dann wahrscheinlich auch als soziale Interaktion, einfach das Überleben ja trotzdem sichert.
Ja, wobei Grundbedürfnisse sind ja erst, also es ist essentiell fürs Überleben, aber auch fürs Wohlbefinden. Also es müssen nicht alle Grundbedürfnisse überlebenswichtig sein.
Okay.
Genau, und hinter dem Konzept Grundbedürfnis steckt einfach die Idee, es gibt etwas, was jeder Mensch, also es gibt Dinge, die jeder Mensch, egal wo er herkommt, egal wie er lebt, braucht, um sich wohlzufühlen und zu überleben. Und ich habe mich halt noch gefragt, wir haben ja jetzt hier unsere Kultur und ich kann mir gut vorstellen, dass es einfach Dinge gibt, die ich für mein Wohlbefinden brauche oder die ich brauche, um mich wohlzufühlen, die vielleicht ein Jäger und Sammler nicht braucht.
Ja, also bin ich mir
ziemlich sicher, dass es das gibt und das bedeutet im Endeffekt, es gibt Grundbedürfnisse und es gibt aber auch Bedürfnisse, die nicht Grundbedürfnisse sind, die nicht für alle Menschen gelten. Kannst du mir folgen, ergibt das Sinn?
Ja, ich kann dir folgen, aber das ist ja auch kein neuer Gedanke. Also aber ich habe mich jetzt halt nur gefragt, ob das dann überhaupt Bedürfnisse sind oder halt Wünsche und
ja, voll. Ist auch so ein bisschen.
Da liegt
so ein bisschen,
schon der Hase im Pfeffer.
Genau, da liegt eben schon der Hase im Pfeffer, weil ich hab mich auch gefragt, was sind jetzt Grundbedürfnisse? Und dann gibt es aber noch Bedürfnisse. Was sind dann Bedürfnisse und was sind Grundbedürfnisse? Genau, da kommen wir jetzt schon zu einem Problem. Und zwar, was dann wirklich ein Bedürfnis ist, ist am Ende trotzdem von der kulturellen Prägung und von den Umständen abhängig, was jetzt ein bestimmter Mensch fürs Wohlbefinden braucht.
Okay, aber was ist jetzt zum Beispiel so ein Punkt, der kulturell abhängig ist? Also, weil ich habe jetzt zum Beispiel im ersten Moment daran gedacht, ja, hier an irgendwie, weiß ich auch nicht, jetzt irgendwie besonders viel zu leisten im Beruf oder so, aber das ist ja logischerweise kulturell geprägt und das ist ja dann auch irgendwie kein Grundbedürfnis, oder?
Ich habe vielleicht ein Bedürfnis, ich habe vielleicht das Bedürfnis nach einer festen Bleibe, nach einem Haus, während Jäger- und Sammlerkulturen das halt vielleicht nicht haben.
Aber ist es ein Bedürfnis danach? Oder ist es eigentlich das Bedürfnis nach
Sicherheit? Ist die Frage. Ich bräuchte es schon, um mich wohlzufühlen. Könnte vielleicht ein übergeordnetes Bedürfnis nach Sicherheit geben oder so. Und es ist aber alles so ein bisschen schwierig zu definieren. Und deshalb ist es auch so ein bisschen Ansichtssache, was es eigentlich für Bedürfnisse und Grundbedürfnisse gibt. Und in meiner Recherche habe ich über 10 verschiedene Bedürfnismodelle gefunden, die alle verschiedene Grundbedürfnisse sehen. Also alle Bedürfnismodelle haben eigentlich gemeinsam, dass sie in Anspruch haben, Grundbedürfnisse aufzulisten.
Die für alle Menschen gleich
gelten. Genau, voll. Mhm. Also ist eigentlich, jedes Bedürfnismodell soll eigentlich eine vollständige Liste an Grundbedürfnissen sein, wobei manche auch körperliche Grundbedürfnisse weglassen, weil das obvious, dass wir essen müssen, so. Das lassen manche auch einfach weg.
Aber das finde ich sehr spannend, weil das, also ich finde halt gerade damit hängt ja auch so viel zusammen. Also wenn Menschen halt hungrig sind, dann denken sie halt vielleicht, dass es ihnen noch an einem anderen Punkt fehlt, aber eigentlich waren sie nur hungrig, so. Also,
das bin ich.
Ja, keine Ahnung, aber das ist ja keine Ausnahme.
Ja. Ja klar, das ist auch so ein Punkt, dass man selbst eigentlich oft gar nicht weiß, was für ein Bedürfnis man selbst hat.
Ja.
Und das auch nicht einschätzen kann. Bei mir ist Essen, wenn ich hungrig bin, fühle ich mich schlecht und denke, oh, ich bin so einsam oder so, keine Ahnung. Und eigentlich bin ich hungrig. Das ist schon funny. Also ich habe mir jetzt ein paar Bedürfnismodelle rausgesucht, die vor allem in der bedürfnisorientierten Erziehung oft benutzt werden.
Und ja, ist ja auch gut, dann können wir mal gucken, was wir da so.
Genau, ich werde jetzt mal vorstellen. Also als erstes Bedürfnismodell habe ich hier die 9 Grundbedürfnisse nach Rosenberg. Also Marshall Rosenberg, das ist ja so der Begründer der gewaltfreien Kommunikation und der hat ein eigenes Bedürfnismodell entwickelt und nach ihm gibt es körperliche Bedürfnisse. Das wäre zum Beispiel Nahrung, Wasser, Gesundheit. Ein Bedürfnis nach Integrität oder Stimmigkeit mit sich selbst. Das wäre zum Beispiel, darunter würde fallen Authentizität, Identität, Individualität, dann Bedürfnis nach Sicherheit, dazu zählen Schutz, Klarheit, Struktur, ein Bedürfnis nach Verbindung, zum Beispiel Liebe, Akzeptanz, Nähe, dann gibt es auch ein Bedürfnis nach Autonomie, zum Beispiel Freiheit, Selbstbestimmung, ein Bedürfnis nach Entspannung, dazu gehört auch Spaß und Erholung und Ruhe, ein Bedürfnis nach geistige Bedürfnisse heißt das.
Ein Bedürfnis nach geistigen Bedürfnissen.
Genau, geistige Bedürfnisse gibt's. Das wäre Harmonie, Inspiration, Glück, innerer Frieden.
Ja.
Ein Bedürfnis nach Entwicklung, dazu zählen zum Beispiel Wachstum, Anerkennung und Lernen.
Ja.
Und ein Bedürfnis nach Einfühlung, dazu zählen zum Beispiel Empathie, Verständnis, aber auch Gerechtigkeit.
Okay, das sind aber viele.
Das sind viele.
Aber ich finde, das hört sich ganz gut an.
Das hört sich gut an, genau. Und jetzt kommt das Bedürfnismodell nach Grave.
Ich glaube, das gerade nach Grave, das mag ich
es
nicht so.
Das Bedürfnismodell nach Grave, das gefällt mir auch nicht so. Das mal vorweg. Das sind die 4 psychischen Grundbedürfnisse. Das erste ist Bedürfnis nach Bindung. Also offenbar auch, hat offenbar die Bindungstheorie aufgegriffen.
Mhm.
Zweites ist das Bedürfnis nach Orientierung und Kontrolle. Dann das Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung und Selbstwertschutz.
Mhm.
Und dann das Bedürfnis nach Lustgewinn und Unlustvermeidung.
Weißt du, was ich glaube? Das hat ein Mann geschrieben.
Das kann schon sein.
Nee, ganz sicher hat
es
ein Mann geschrieben.
Es ist Grave.
Ja, ja.
Der ist ein Mann. Ich weiß den Vornamen nicht, aber...
Nee, ach, das fand ich nur lustig jetzt gerade mit Selbstwerterhöhung und...
Ja, vor allem, wenn man bedenkt, dass Grundbedürfnisse universell für alle Menschen gelten und es einfach Kulturen gibt, die gar nicht so diesen Bezug zum Selbst haben.
Ja, das hat aber so ein narzisstischer Mann geschrieben, der es nicht mag, wenn man ihn kritisiert.
Ja, genau, also in kollektivistischen Kulturen, die eigentlich gar nicht so viel mit dem Konzept von Selbst anfangen können, ist es, glaube ich, schwierig, von einem Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung zu sprechen.
Ja, auch generell, wenn man als Frau in unserer Kultur sozialisiert ist, hat man eigentlich kein Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung zu haben, sondern eigentlich immer nur zu gucken, dass die anderen ihren Selbstwert erhöhen können.
Ja, also das war für mich auch eins. Es gab schon ein paar Modelle, die ich mir angeguckt habe und mir dachte, nee. Und das war eins davon. Okay. Und
warte
jetzt,
mal, was waren die anderen noch?
Lustgewinn und Unlustvermeidung, Orientierung und Kontrolle.
Genau, Orientierung und Kontrolle. Das fand ich irgendwie auch komisch. Also Orientierung, ja, aber Kontrolle.
Ja, dass man halt irgendwie verstehen will, was um einen rum passiert und so. Einfluss aufs eigene Leben, Kontrolle über das eigene Leben zu haben und so. Ja gut, das wäre hier nach Grave. Dann das nächste Modell wäre nach Ernst Fritz Schubert. Und der sieht Grundbedürfnisse, ich glaube, er hat 7 Grundbedürfnisse, genau. Er sieht die Grundbedürfnisse in Geborgenheit, also Sicherheit, emotionale Wärme, Anerkennung, dass man gesehen, geschätzt und respektiert wird, Selbstwirksamkeit.
Sind auch psychische,
dass man
oder?
Kontrolle, ja, das sind auch psychische. Genau. Selbstwirksamkeit, also dass man auch Kontrolle über das eigene Handeln hat und irgendwie Einfluss nehmen kann auf die Umwelt. Dann das Bedürfnis nach Verantwortung, dass man Verantwortung für andere übernimmt. Mhm. Das Bedürfnis nach Autonomie, dass man Entscheidungsfreiheit hat, unabhängig ist. Das Bedürfnis nach Lust und Freude, dass man irgendwie Spaß haben will, Erlebnisse. Und das Bedürfnis nach Sinn, dass man irgendwie eine Bedeutung sieht im Leben, dass man
ja, oder sich in der Tätigkeit auch wahrscheinlich, ne? Weil es gibt ja auch so Studien darüber, dass Menschen, die am Fließband arbeiten und nicht wissen, für was die Tätigkeit ist, halt so wie so bore out, also dass halt das Gehirn dadurch erschöpft, dass es einfach die Tätigkeit sinnlos findet.
Ja, ich kann das auch gar nicht. Also ich muss irgendwie einen Sinn sehen in das, was ich mache, sonst fällt es mir total schwer.
Ja, voll. Aber eigentlich muss ich sagen, dass ich die von Rosenberg und von Schubert gar nicht so schlecht finde. Aber mich würde es, also jetzt mal wirklich ganz im Ernst, es gibt kein so ein Modell, was eine Frau geschrieben hat, oder? Weil das hätte mich übelst, also glaube ich, gibt es wirklich nicht. Also ich habe jetzt auch keins gefunden.
Nee.
Weil, also ich glaube halt, dass man es nicht vergessen darf, dass das immer noch auch, wenn das jetzt irgendwie relativ aktuelle Modelle sind und die Personen vielleicht irgendwie alles mit einbeziehen wollen und so, dass es halt trotzdem weiße Männer sind, wahrscheinlich aus dem Mittelstand, die halt schon eine ganz einseitige Sicht quasi auf die Welt haben, einfach nur aufgrund ihrer Existenz. Ja. Und diese Sicht ist halt aufgrund ihrer Existenz auch sehr privilegiert. Und halt auch davon, also dadurch geprägt, dass sie eigentlich auch immer mehr oder weniger gewohnt sind, den Ton anzugeben.
Ja, und man muss halt überlegen, dass diese Männer sich eben Grundbedürfnisse überlegt haben, die den Anspruch haben, für jeden Menschen gelten zu sollen.
Aber sie sind halt von sich selbst als Prämisse ausgegangen.
Genau.
Also bin ich mir ziemlich sicher.
Und noch ein weiteres Beispiel für ein Bedürfnismodell wäre eben die Bindungstheorie nach Bowlby. Der hat das nicht als Bedürfnismodell benannt selbst, aber er hat eigentlich sein eigenes Bedürfnismodell aufgemacht.
Aber was ist da noch mit drin? Nur die Bindung.
Ja, im Prinzip, ja.
Okay.
Also, sein eigenes Modell gemacht.
Nein, er hat auch selbst erfunden. Er wollte, genau, dass die anderen
es aufgreifen. Und er hat aber auch selbst gesagt, das ist universell gültig für andere. Und ihr könnt ja nochmal in die Bindungstheorie-Folge gucken. An einigen Stellen, die er gesagt hat, wie Bindung funktioniert, ist es eben nicht universell gültig für andere Menschen. Und deshalb kann man das schon stark anzweifeln.
Ja, voll. Ja, okay,
so,
aber
was
dann
glaubst
haben wir
du jetzt, welches, also du findest jetzt Schubert und Rosenberg findest du gut, ja?
Naja, also ich weiß halt, dass die drei ja auch viel in der bedürfnisorientierten Bubble so rezitiert werden und so. Und ich finde jetzt gerade beim Grab, bei Grave finde ich es ein bisschen gruselig. Was ist los? Aber
doch,
okay.
Ja.
Aber ich finde halt tatsächlich, muss ich sagen, Schubert und Rosenberg, okay, finde ich okay. Also ist gar nicht so, ist auch, finde ich, kann man wahrscheinlich sogar auch nicht individuell, aber halt auf kulturell so bedingt wahrscheinlich übertragen, oder? Wie ist das? Hast du das?
Naja, also im Prinzip sind eigentlich alle Bedürfnismodelle haben gemeinsam, dass sie so philosophisch entstanden sind, also dass sich irgendjemand hingesetzt hat und überlegt hat, was brauchen alle Menschen?
Ja.
So Rosenberg zählt da auch dazu. Und eigentlich ist bei allen, also wirklich bei allen Modellen die Kritik, dass es eventuell nicht auf alle Menschen auf der Welt übertragbar ist.
Naja,
und ob es überhaupt Grundbedürfnisse gibt, die auf alle Menschen übertragbar wären.
Vor allem ist die Prämisse ja auch immer, dass es zu Wohlbefinden beiträgt. Und es könnte ja auch sein, dass man jetzt quasi alle Bedürfnisse erfüllt hat und trotzdem nicht wohlbefindet, sich nicht wohlbefindet.
Ich kann mir vorstellen, warum gerade Rosenberg zum Beispiel so in der bedürfnisorientierten Bubble viel benutzt wird, aber auch das von Schubert.
Ja.
Heißt Schubert, ne? Weil da gibt es ja wirklich viele Bedürfnisse noch drin, aber es gibt ganz viele Modelle, die halt drei Grundbedürfnisse sehen, die halt viel weiter gefasst sind. Und wenn man jetzt bedürfnisorientiert erzieht, dann ist es natürlich praktischer, weil man mehr Bedürfnisse hat, auf die man raufdeuten kann, die halt nicht so abstrakt sind.
Damit man sich quasi immer erklären kann, was ist jetzt gerade.
Ja. Aber was mir halt noch sehr stark aufgefallen ist, als ich mir diese Modelle angeguckt habe, ist, dass halt immer das Bedürfnis gesagt wird und dann wird noch erklärt, was dazugehört. Also wenn wir zum Beispiel zu Rosenberg hingehen, das Bedürfnis nach Sicherheit beinhaltet Schutz, Klarheit und Struktur. Und ich habe mich gefragt, warum gibt es nicht ein Bedürfnis nach Schutz, nach Klarheit und Struktur? Warum sind das nicht Bedürfnisse?
Ja, stimmt. Ja,
so,
vor allem
sind
ist es allgemeingültig. Also ja, das ist wieder das Problem.
Genau.
Weil ich würde halt sagen, so das Bedürfnis nach Schutz hat wahrscheinlich, ist wirklich universell, aber die Definition davon halt wahrscheinlich wieder nicht. Also weil ich bin mir schon ziemlich sicher, dass auch in Wildbeuterkulturen oder auch in kollektivistischen Kulturen und so, also dass Menschen halt so einen grundsätzlichen Instinkt dafür haben, sich und ihre Angehörigen zu beschützen. So, das würde ich gar nicht in Zweifel stellen.
Ja, genau. Und dann muss man halt sagen, ja, dann sind das große Bedürfnisse, aber dann ist das dahinter, so zum Beispiel Liebe und Schutz, dann sind das aber keine wirklichen Grundbedürfnisse. Sind das dann vielleicht Wünsche?
Vor allem, also was ich mich jetzt auch
braucht man ist Liebe jetzt vielleicht optional, weil es ein Wunsch ist?
Ich glaube nicht, dass Liebe optional ist. Ja,
deshalb.
Ich glaube, aber was ich mich halt gerade frage, ist halt, was sind dann Instinkte? Weil das ist ja im Prinzip dann genau dasselbe wie Grundbedürfnisse.
Ja, eigentlich wären Instinkte ja irgendwie ein Werkzeug zum Grundbedürfnisse erfüllen, wenn man es so sieht.
Ja.
Würde man wahrscheinlich so argumentieren können.
Und dann ist ja alles, was quasi nicht den Instinkten entspricht, auch keine Bedürfnis mehr, sondern ein Wunsch.
Don't know. Also das war jetzt so mein Ausflug in den Bedürfnisdschungel. Und wenn ihr jetzt alle verwirrt seid, dann ist das okay, weil es ist tatsächlich irgendwie auch verwirrend. Und ja, jetzt können wir uns ja mal angucken, ob jetzt Liebe vielleicht kein Bedürfnis ist, sondern Wunsch, dass das Bedürfnis nach Sicherheit erfüllen soll.
Ja, stimmt, das könnte schon auch sein. Also ich will jetzt nur noch mal sagen, dass das ja auch alles, also das sind ja auch alles valide Anliegen. Also ich finde das gar nicht, ich finde die gar nicht so schlecht jetzt, die Bedürfnismodelle oder so. Ich finde nur, der Stelle jetzt schon, oder es ging mir auch so, also ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, dass ich das erste Mal so von diesen neuen Grundbedürfnissen nach Rosenberg gelesen habe, dachte ich, das sei einfach das neueste Modell. Also ich wusste nicht, dass so viele Modelle parallel existieren. Ich kannte halt die Maslow'sche Bedürfnispyramide noch aus dem Psychologieunterricht in der Schule. Und dann habe ich eben von der Bedürfnistheorie oder von diesem Bedürfnismodell von Rosenberg gelesen und dachte so, ah ja, das ist jetzt allgemeingültig. Und da habe ich schon angefangen, das zu recherchieren und habe versucht, diese neuen Grundbedürfnisse zu finden überhaupt, dass die also so aufgelistet. Und das war halt das schon gar nicht schwierig. Möglich. Das war halt, es war wirklich gar nicht.
Ich habe auch unterschiedliche Sachen gefunden.
Ja, genau, ich habe dann zum Beispiel, also ich wollte mir das einfach aufschreiben und so an die Wand hängen, damit ich mir das quasi verinnerlichen kann, welche Bedürfnisse Kinder so haben. Und ich weiß noch, dass ich das dann irgendwie aus dem Buch von Nora Imlau dann auch ein bisschen abgeschrieben einfach habe und mir das so an die Wand gepinnt habe. Das Ding ist aber, sie hat auch eigentlich ihr eigenes Bedürfnismodell kreiert, weil sie hat halt die Bedürfnis, also das von Rosenberg nochmal mit irgendeinem anderen vermischt. Das hat sie halt auch so geschrieben, aber ich weiß halt auch gar nicht mehr welches. Finde ich eigentlich
okay,
auch lustig.
Sie hat ihr
also wir könnten
Modell
eigentlich auch das Bedürfnismodell nach Nora Imlau jetzt nochmal.
Ja, stimmt.
Ja, also
spannend.
Nee, genau, finde ich auch spannend.
Und was auch noch wichtig zu wissen ist, so was ich schon sagte, diese ganzen Bedürfnismodelle, die sind eigentlich mehr oder weniger alle philosophisch und die meisten haben eigentlich gar keine empirische Grundlage.
Genau, also keine wissenschaftliche.
Also da gibt es eigentlich nur das die Selbstbestimmungstheorie heißt das, glaube ich. Das ist so das Einzige, was ein bisschen mehr wissenschaftlich untermauert ist.
Ja, und was sagt die?
Nach der gibt es ein, glaube ich, Bedürfnis nach Autonomie, Vertrauen und Kompetenz oder so.
Ah, das ist auch psychisch dann. Ja.
Ja, genau. Genau.
Okay.
Ich weiß jetzt nicht, ob ich es komplett richtig wiedergegeben habe, aber das hat auch so drei Bedürfnisse. Das fand ich auch sinnvoll.
Ja, voll. Also genau, ich wollte halt darauf hinaus, dass das ja eigentlich schon ein Zeichen dafür ist, dass ich mir diese Bedürfnisse aufschreiben und an die Wand pinnen muss, damit ich überhaupt irgendwie quasi Zugang dazu habe, dass es ja schon sehr unintuitiv einfach ist, sich an so quasi an so einem Bedürfnismodell zu orientieren, wenn man seine Kinder erzieht. Und ich will jetzt gar nicht so sehr da jetzt Leute, die das befürworten, irgendwie kritisieren oder keine Ahnung was, sondern einfach nur das so zum Nachdenken mal mitgeben, warum das vielleicht auch einfach eine Schwierigkeit ist, eben Bedürfnisse von Wünschen zu unterscheiden, weil viele halt einfach auch Schwierigkeiten haben, überhaupt ein Modell zu finden und sich das dann auch noch zu merken. So. Also, weißt du, was ich meine?
Genau.
Und da muss man es ja auch noch nicht nur merken, sondern auch im Alltag noch anwenden.
Nee, das ist
können.
Ja klar, weil also, auch im Endeffekt, was überhaupt ein Wunsch ist, ist davon abhängig, was es für Bedürfnisse gibt. Wenn die Bedürfnisse anders sind, dann unterscheiden sich die Wünsche quasi.
Genau, ja.
Je nach
Deshalb
Modell.
Würde ich sagen, wir sprechen jetzt erstmal über Wünsche, oder?
Hm.
Ja. Ich habe erstmal geguckt, was die Definition von einem Wunsch ist und habe da erstmal Wikipedia gefragt. Wikipedia sagt, es ist ein Begehren nach einer Sache oder Fähigkeit, ein Streben oder zumindest die Hoffnung auf eine Veränderung der Realität oder das Erreichen eines Ziels für sich selbst oder für andere.
Ja, okay, das hilft jetzt bei der Unterscheidung von Bedürfnissen eher wenig, würde ich sagen.
Bei Lexikon für Psychologie stand, es ist ein ersehnter Erlebniszustand, der im Unterschied zum Wollen die Realisierung eines Ziels nicht verfolgen muss. Fand ich aber ein bisschen vage.
Es könnte alles auch Bedürfnisse sein nach den Definitionen.
Naja, vor allem, weil man will viele Wünsche auch und will auch das Ziel erreichen. Also finde ich halt, das vom Wollen abzugrenzen irgendwie falsch. Dann habe ich noch ChatGPT gefragt. Und ich finde, ChatGPT hatte tatsächlich die beste Definition, nämlich ein subjektives Verlangen, das darauf abzielt, etwas Bestimmtes zu haben, zu erleben oder zu erreichen. Und ein Bedürfnis ist die Notwendigkeit, die erfüllt werden muss, um Wohlbefinden zu sichern. Ein Wunsch ist dabei etwas Zusätzliches, was nicht existenziell notwendig ist.
Ich habe auch noch eine andere Abgrenzung zu Bedürfnissen gefunden von Wünschen. Soll ich
ja,
dir mal sagen?
Ja, gerne.
Also ich habe gefunden, dass Wünsche konkrete Vorstellungen davon sind, wie ein Bedürfnis befriedigt werden soll.
Nee, aber das ist ja was anderes. Ja, aber okay, das ist auch, ja, stimmt, das ist aber auch theoretisch eine Strategie, hätte ich jetzt gesagt. Hätte ich gesagt, das ist eine Strategie.
Ich habe gefunden, eine Strategie ist das Handeln dann, um einen Wunsch oder ein Bedürfnis zu erreichen. Strategie ist dann das, was ich tatsächlich tue. Und Wunsch ist das, was ich denke, womit ich jetzt mein Bedürfnis erfüllen kann. Okay. So habe ich. Also diese Einteilung habe ich gefunden.
Ja, aber das ergibt schon auch Sinn. Aber Strategie hätte ich jetzt gesagt, also Handlung ist ja eine Handlung. Also ich hätte halt jetzt nicht eine Strategie als Handlung definiert. So.
Genau. Hatte ich aber so gefunden tatsächlich, dass die Handlung dann die Strategie ist am Ende. Die konkrete Ausführung. So.
Aber eine Strategie ist ja was Theoretisches rein von der Definition.
Aber weißt du was, und das Lustige ist, weißt du, was ChatGPT mir für Beispiele gegeben hat, was ein Wunsch ist und was dann die Strategie dazu ist?
Ja.
Hat dann so geschrieben, ein Wunsch ist zum Beispiel der Wunsch, in den Urlaub zu fahren. Und die Strategie ist, in den Urlaub fahren. Oder der Wunsch, ein Auto zu kaufen. Die Strategie ist, ein Auto kaufen.
Okay, also ich hätte jetzt gesagt, das Bedürfnis ist Erholung. Die Strategie oder der Wunsch ist, in den Urlaub zu fahren, um sich zu erholen. Und die Strategie ist, in den Urlaub fahren. Ja, stimmt.
Nach Frankreich fliegen.
Ja.
Ins Bar oder so.
Ja, okay. Ja, gut. Also wir haben schon jetzt auch an dem Beispiel festgestellt, dass es gar nicht so leicht ist. Aber also ich möchte es jetzt mal in Bezug auf Kindererziehung nochmal machen, weil ich glaube, im Alltag mit Kindern ist es wirklich auch nochmal eine ganz andere Hausnummer, das immer zu unterscheiden.
Ja.
An der Stelle, wenn ihr unseren Podcast mögt, ihr kennt es schon, bitte bewertet ihn mit 5 Sternen. Also müsst ihr auch nicht, aber ihr könnt, also ich meine, es müssten keine 5 Sterne sein. Ihr könnt ihn ganz ehrlich bewerten und uns Feedback geben, weil wir wachsen durch Feedback. Also halt nicht der Podcast, sondern wir.
Wir.
Individuell.
Ihr seid der Grund unseres persönlichen Wachstums.
Nein, aber ein Mitgrund. Und es wäre übelst geil, wenn wir 3000 Bewertungen knacken. Und wir haben tatsächlich jetzt auch vom letzten Mal von 2,4000 auf 2,5000. Also haltet euch ran. Das ist übelst geil. Dankeschön. Folgt unserem Podcast und teilt ihn auch auf Social Media, zum Beispiel auf Instagram. Ihr könnt auch unserem Instagram-Account Mutti ist die beste Podcast folgen. Und da könnt ihr uns auch super, super gerne DMs schicken zu Fragen. Wir sammeln nämlich gerade wieder Fragen für eine Podcast-Folge. Also da auch gerne mal reingehen. So, ich habe jetzt ein Beispiel für dich mitgebracht.
Okay. Ist das ein Test?
Ja, ist ein Test. Kannst du verlieren.
Okay. Come on.
Also du hast ein Baby, das ist so, weiß ich nicht, 4 Monate alt.
Okay.
Vielleicht ist es auch jünger.
Baby.
Baby. Mhm. Baby liegt auf dem Boden, weint.
Ach so.
Was machst du?
Naja, ich gehe hin und nehme es hoch und
tröste
es.
Nimm es auf mal. Und es hört auf zu weinen.
Ja.
Was denkst du, was das Bedürfnis dahinter ist?
Nähe.
Nähe, denke ich auch.
Geborgenheit.
Ja, wahrscheinlich.
Sicherheit, Bindung, je nachdem.
Okay, und jetzt selbe Situation, aber du nimmst das Baby nicht auf den Arm. Mhm. Also, oder beziehungsweise du nimmst das Baby hoch, es hört auf zu weinen, aber du läufst ins Schlafzimmer und holst die Trage, machst das Baby in die Trage und das Baby fängt an zu brüllen. Was ist jetzt los?
Bedürfnis nach Autonomie. Vielleicht hat es auch Hunger gehabt. Vielleicht fühlt es sich missverstanden.
Also du gehst davon
dass es ein anderes Bedürfnis ist. Vielleicht.
Okay. Was, wenn es kein anderes Bedürfnis
Aber
ist?
Aber dann hat es sich vielleicht ein bisschen anders vorgestellt, wie das Bedürfnis befriedigt werden
kann. Das glaube ich nämlich auch. Also, häufig ist es nämlich so, dass ein Baby, das schreit, also es haben ja wirklich ganz viele Eltern dieses Problem, es ist ein Top-Problem, was Eltern haben, ist, ja, mein Baby schreit, das will getragen werden, das will aber nicht in die Trage, was soll ich machen? Meine Antwort darauf ist standardmäßig, nimm es trotzdem in die Trage, weil das Bedürfnis nach Nähe und Bindung, also wenn man jetzt davon ausgeht, dass Bindung existiert, das Bedürfnis nach Nähe und Geborgenheit.
Oder Sicherheit
oder was auch immer.
Nachdem, welches Modell wir nehmen.
Wird dadurch erfüllt, dass ich das Baby hochnehme, offensichtlich. Es hört auf zu weinen. Aber wenn ich dann die Trage nehme und es da reinsetze, fängt es wieder an zu weinen. Es findet die Strategie blöd. Es findet es blöd, dass es nicht auf dem Arm, der Wunsch ist quasi, auf den Arm genommen zu werden. Das Bedürfnis dahinter wird aber auch erfüllt in der Trage. Kannst du mir folgen?
Ja.
Das heißt,
Es hat einen anderen Wunsch, ja.
Es hat einen anderen Wunsch, aber ich muss diesen Wunsch nicht erfüllen. Wenn mein Baby schreit, wenn ich es in die Trage nehme, heißt das nicht, dass ich nicht feinfühlig auf die Bedürfnisse meines Babys eingehe. Ja. Wenn ich es stattdessen halt, also wenn ich es in die Trage nehme, anstatt es auf den Arm zu halten.
Ja.
Und ich kann euch da auch sagen, wenn euer Kind nicht länger als 10 Minuten in der Trage weint und nicht schmerzerfüllt schreit, liegt dahinter auch kein physiologischer Grund. Da müsst ihr nicht zum Arzt gehen. Wenn das schon so ist, also wenn das offensichtlich schmerzt, dann solltet ihr zum Arzt gehen. Das könnte doch was mit der Wirbelsäule sein.
So. Eigentlich lernt man das ja auch zu unterscheiden, was jetzt Wut, Wein und was Schmerzen, Weinen ist.
Jetzt ganz speziell auf Trage bezogen, geht vielleicht zur Trageberatung. Also es gibt schon auch Tragen, die jetzt nicht so optimal sind für Babys und in denen, die einfach unbequem sitzen. Wenn ihr mit dem Tragetuch tragt, seid ihr aber immer auf der sicheren Seite. Dieses Tragetuch ist auf jeden Fall bequem für eure Kinder. Und wenn euer Kind ein Bedürfnis nach Nähe hat, wenn man davon ausgeht, dass es so ist, dann wird das erfüllt, wenn ihr das in die Trage nehmt, auch wenn es im ersten Moment schreit. Und da hattest du ja auch in der Kooperationsfolge so schön erklärt, an der Stelle gerne anhören, dass, also die Folge, falls ihr die noch nicht gehört habt, dass das Gehirn ja einen Alarm auslöst, insbesondere bei Kindern, wenn etwas nicht so läuft, wie sie sich das gewünscht haben. Und gerade bei Babys.
Oder wie sie es erwartet haben.
Wie sie es erwartet haben, genau. Und gerade bei Babys kann es halt einfach dann auch der Fall sein, du nimmst das Kind hoch, es hat das auch erwartet und dann kommst du aber mit der Trage an, es hat es nicht erwartet und es löst halt erstmal wieder einen Alarm los, quasi das Gehirn. Mhm. Und das muss jetzt halt dann erstmal kurz weiter weinen und darüber trauern, dass es jetzt in der Trage ist, anstatt auf dem Arm. Und wenn das das verarbeitet hat, wenn man liebevoll und zugewandt darauf eingeht und quasi nicht selbst in Stress gerät, dann kann es sich auch beruhigen und dann ist die Situation auch wieder gelöst. So.
Ja. Ja, dazu fällt mir auch noch ein, Mama, ich habe Hunger, ich will einen Keks haben. Und du kannst dem Kind halt auch ein Salami-Brot geben oder so. Oder halt.
Ja, genau.
Oder halt ein Brötchen.
Aber ich glaube halt gerade bei solchen, also das ist aber wieder ziemlich offensichtlich, aber ich glaube halt gerade bei solchen Themen wie halt Trage, ja oder nein, und dann ist so, ja, aber mein Baby schreit jetzt, das geht doch nicht und so. Wenn mein Baby schreit, geht es ihm doch schlecht. Nee, dein Baby schreit halt. Also es heißt nicht unbedingt, dass dein Baby schlecht geht, nur weil es schreit. Also es sind halt zwei Paar Schuhe so. Hm. Vor allem, wenn du halt für dein Baby da bist. Und ich glaube, das können halt viele nicht so unterscheiden.
Ja, weil man halt auch total Angst hat, dass es dem Kind jetzt schlecht geht, weil man das ja auch irgendwie vielleicht schlecht unterscheiden kann. Oder wenn man Angst hat, man könnte es nicht unterscheiden.
Ja, und vor allem, weil wir ja auch so sozialisiert sind, dass es halt, dass Babys halt so schnell wie möglich quasi aufhören sollen zu schreien. Aber langfristig tun wir uns selbst ja gar keinen Gefallen damit, Kinder immer auf dem Arm zu tragen, wenn wir sie eigentlich in die Trage nehmen könnten und dann die Hände halt frei hätten, was ja auch viel rückenschonender ist und so weiter. Ja. Okay, magst du noch mal kurz zusammenfassen? Also was war jetzt das vermeintliche Bedürfnis?
Nähe, oder? Sicherheit, Geborgenheit, ja. Verbindung.
Irgendwie sowas, ja.
Verbundenheit, Bindung.
Genau.
Je nachdem, irgendwie sowas in die Richtung.
Und was war der Wunsch?
Es wollte gern in die Babytrage, auf den Arm. Es hat sich vorgestellt, auf dem Arm getragen zu werden.
Und was war die, also dieser Wunsch ist dann, ja stimmt, Wunsch und Strategie ist ja im Prinzip auch dasselbe. Also weil diese Strategie ist ja, also das ist die Erfüllungsstrategie, die sich das Kind vorstellt. Und das ist halt eigentlich ein Wunsch.
Ja.
Und das Bedürfnis kann aber eben auch befriedigt werden, indem das Kind einfach in die Trage kommt und da auch körperliche Nähe hat.
Ja.
Und dem Kind geht es da auch gut, solange es eben körperlich auch in der Trage, also gut aufgehoben ist. So. Genau.
Okay, und damit ist es jetzt alles klar, was Bedürfniswunsch und Strategie ist, oder?
In diesem konkreten Beispiel, ja. Ich habe noch ein zweites Beispiel mitgebracht.
Okay.
Papa, willst du mit mir spielen?
Ist auf jeden Fall das Bedürfnis nach Erholung, nach Rosenberg.
Oder?
Könnte auch ein Bedürfnis nach Kreativität sein, könnte auch ein Bedürfnis nach Nähe sein, könnte auch ein Bedürfnis nach Verbindung sein.
Okay, also ich finde halt Erholung und Kreativität sehr weit hergeholt, weil das Kind könnte ja auch einfach alleine spielen.
Ja, okay. Stimmt.
Also würde ich auch tatsächlich sagen Nähe, Verbindung, Beziehung, irgendwie sowas.
Bindung. Wir zweifeln ja Bindung an, aber ich meine, wir schmeißen ja alles im Topf,
naja,
was in den Modellen drin ist.
Nein, wir zweifeln Bindung nicht an, das ist falsch. Also ich bin der Meinung, dass die Bindungstheorie, so wie sie halt gelebt wird, falsch ist.
Ja.
Bin ich einfach, weil dies halt, also auch wenn sie immer weiterentwickelt wurde, die ursprüngliche Prämisse ist einfach haltlos empirisch gesehen und deshalb
und
macht
das
keinen Sinn.
Und das ist halt auch nicht korrekt, das hatten wir auch eingangs schon gesagt, dass es halt kein Bedürfnis sein kann, so wie Bowlby das
definiert genau, aber hat. Wie der Begriff jetzt verwendet wird, also auch, der wird ja nicht mehr nur in Bezug auf Eltern-Kind-Beziehungen verwandt, sondern generell auf Menschen. Und damit meine ich dann eigentlich im Prinzip Verbindung, also emotionale Verbindung oder zu einer Beziehung, Person oder Beziehung. Und in dem Fall finde ich, das ist schon ein Grundbedürfnis. Das haben wir auch ganz am Anfang geklärt, dass Menschen ja auch gestorben sind ohne emotionale Verbindungen und sozialen Austausch. Wir
können jetzt auch oder mal sozialen sich halt nicht Austausch gut entwickeln sagen, können oder halt es ihm einfach nicht gut geht. So.
Genau. Ja. Und deshalb würde ich dann auch sagen, ist wahrscheinlich das Bedürfnis dahinter Nähe und Verbindung. Was würdest du oder was denkst du, was die meisten Eltern dann darauf antworten, wenn sie denken, Mama, willst du mit mir spielen? Aber mein Kind möchte das Bedürfnis Nähe und Verbindung.
Mein Kind braucht mich. Ich muss jetzt spielen.
Genau, egal ob du Bock hast oder nicht, was antwortest du?
Mein Kind braucht mich. Ja.
Du antwortest ja.
Ich spiele mit dir, natürlich.
Weil du musst ja das Bedürfnis nach Nähe und Verbindung erfüllen.
Ja.
Was, wenn ich dir sage, dass du es so nicht erfüllen kannst?
Nein.
Stell dir mal vor, du sitzt in der Straßenbahn und neben dir sitzt eine Person, die guckt auf ihr Handy und ignoriert dich einfach. Die ist aber körperlich anwesend. Fühlst du dich mit der verbunden?
Nee.
Nee. Und wenn du jetzt unauthentisch mit deinem Kind auf den Boden setzt, weil du eigentlich keinen Bock hast und mit dem irgendwelche Spielsteine hin und her stehst, mit den Gedanken aber irgendwo anders bist, weil du gerade einfach nicht kannst, weil das gerade einfach nicht drin ist, dass du jetzt das machst, weil es dich langweilt oder warum auch immer.
Ja, dann kriegt das Kind auch Verbindung, wenn es irgendwie eine Puppe neben sich setzt.
Ja, wahrscheinlich, ne? Wenn jetzt diese Person in der Bahn aber vom Handy ausschaut und dich freudestrahlend anschaut und dir sagt, ich bin gerade Oma geworden und anfängt zu weinen und sich einfach nur richtig Gott. Freut, fühlst du dich dann zu der Person verbunden?
Ja, das ist total. Das ist schon sehr lieb in der
Weil die Person authentisch ist, weil du was über sie erfahren hast.
Ja.
Wie kannst du jetzt Verbindung herstellen, wenn dein Kind fragt, Papa, willst du mit mir spielen und du willst eigentlich gar nicht? Was sagst du dann?
Ich muss authentisch sein, oder?
Ja, wäre gut.
Ja, also ich muss irgendwie ehrlich sein, authentisch und dadurch Verbindung aufbauen.
Genau, du kannst sagen, ey, weißt du was, ich habe übelst Kopfschmerzen und ich bin mega müde. Und ehrlich gesagt, ich finde es gar nicht so spannend, immer Lego zu bauen. Wenn wir was gemeinsam machen können, guck mal, ich bin so müde, kannst du mir einfach meine Fingernägel lackieren? Kannst du mir einfach mich anmalen? Hast du Lust, einfach mit mir zu kuscheln und wir gucken uns ein Buch an? Wollen wir zusammen ein Hörbuch hören? Egal was, worauf ihr Bock habt.
Ja.
Ja, das schafft Verbindung.
Irgendwie stelle ich mir die Alternativen auch ein bisschen schöner und liebevoller vor, als dieses, ich sitze jetzt auf dem Boden und spiele jetzt mit dieser Schleichfigur. Keine Ahnung.
Und was, wenn dein Kind jetzt darauf mit Wut reagiert? Und das nicht akzeptiert. War dann dahinter ein Bedürfnis?
Naja, kann ja wie das Baby sein, das Wunsch, dass sich das anders vorgestellt hat.
Das stimmt, aber dann wäre es ja wieder ein Wunsch und kein Bedürfnis.
Ja, aber dass es mit Wut drauf reagiert auf die Gegenvorschläge, heißt ja, dass es sich das anders vorgestellt hat, erfüllt zu bekommen.
Ja, genau. Ja, okay. Aber dann, also die Erfüllung liegt ja eigentlich schon darin, dass man quasi authentisch ist, weil so ist es ja eigentlich schon, so ist es schon Verbindung. Weil im Prinzip, wenn du halt, also wenn dein Kind quasi Nähe zu dir sucht und du dann ins Gespräch gehst und ehrlich und authentisch bist, in dem Moment ist ja eigentlich schon das Bedürfnis nach Nähe und Verbindung erfüllt.
Ja.
Selbst wenn man danach nichts miteinander macht. Und wenn das Kind dann darauf mit Wut reagiert, dann halt eben, weil der Wunsch nicht erfüllt wurde, was, wie gesagt, also wie du schon gesagt hast, entweder einen Alarm auslösen kann im Gehirn oder eben einfach generell auch mit Frustration verbunden ist, wenn Kinder halt, also wenn die Wünsche halt einmal nicht erfüllt werden. So.
Mhm.
Also im Endeffekt ist es halt so, dass gerade dieses Spielen, Kinder, also ich bin mir ziemlich sicher, weil ich das auch immer wieder auf Instagram lese, hier, mein Kind, das kann halt nicht alleine spielen. Das hat eben ein großes Bedürfnis nach Bindung und nach Nähe. Und ich lese auch öfter, da muss ich mir auch manchmal auf die Zunge beißen und da bin ich auch manchmal genervt. Aber was soll ich denn machen? Und ich glaube halt einfach, dass das schon auch damit zusammenhängt, dass wenn man halt nie authentisch ist, sondern immer so eine Elternrolle spielt, dass dieses Bedürfnis nach Verbindung eigentlich auch nie erfüllt werden kann. Also, dass man da quasi dann immer so eine gewisse Distanz einfach auch hat, weil das Kind ja einen nie richtig kennenlernt.
Ja klar, das kennst du ja auch im Alltag mit Menschen, die unauthentisch sind, die halt vielleicht auch gar nicht äußern, was in ihnen vorgeht und so. Das ist halt schwer, eine Verbindung aufzubauen. Ja,
voll.
Und wenn jemand sich öffnet und dann halt ehrlich sagt, hey, so und so fühle ich mich und so ist das, dann ist die Verbindung ja viel eher gegeben. Ja. Warum soll das in einer Eltern-Kind-Beziehung anders sein?
Und da können wir auch sagen, also zumindest kann ich das sagen, dass bei unseren Kindern diese, also dieser Frust eigentlich fast gar nicht mehr existiert. Also von diesem, von früher, mit dem, wenn wir halt dann zu allem immer Ja gesagt hätten quasi, also jetzt mit dem Spiel oder auch mit der Tage oder so, das sind so ganz klassische Beispiele von Fehlern, die wir am Anfang gemacht haben, wo wir Wünsche und Bedürfnisse nicht unterschieden haben. Also wir haben nicht unserem Kind im Supermarkt jedes einzelne Spielzeug gekauft, weil es das haben wollte. Das ist, glaube ich, allen klar, dass das Wünsche sind und keine Bedürfnisse. Sondern ich habe mein Kind stundenlang auf dem Arm getragen, weil es nicht in die Trage wollte. Oder ich habe mit stundenlang auf dem Fußboden, Kinderzimmerboden gesessen und Spielfiguren hin und her geschoben, weil ich dachte, mein Kind braucht jetzt Nähe und Verbindung. Und jedes Mal, wenn ich aufgestanden bin, ist mein Kind ausgerastet. Und da war der Frust am Anfang wirklich groß, als wir anfingen, diese quasi Wünsche nicht mehr vollständig zu erfüllen und da nicht mehr quasi das Kind in den Mittelpunkt zu stellen. Und gleichzeitig sind unsere Kinder aber auch viel ruhiger geworden jetzt. Und man merkt auch, dass diese Verbindung, dass es sehr viel, ich hatte letztens eine Situation zum Beispiel mit meinem Kind. Habe ich das letzte Folge schon erzählt? Nee, das habe ich dir aber schon erzählt. Ich weiß leider nicht mehr genau konkret, was das war, aber das hing irgendwie mit Tischdecken zusammen und dann saßen wir gemeinsam am Tisch und dann hat das Kind mir irgendwie schon was auf den Teller gelegt und da irgendwas schon irgendwie ganz bestimmt so gemacht und meinte dann zu mir, guck mal Mama, das habe ich schon für dich vorbereitet. Ich weiß nämlich, dass du das so gerne magst. Und es hat mich so gerührt, weil das nur eine Kleinigkeit war, die ich irgendwie mal so nebenbei erzählt hatte. Und daran merkt man aber, dass das eben so Momente sind, die Beziehung und Verbindung schaffen, wenn unsere Kinder uns kennenlernen können. Und das ist das, was wichtig ist. Und das hat auch unseren Alltag sehr beruhigt und entschleunigt, weil die Kinder eben auf so ein Nein, ich will gerade nicht spielen, nicht mit Panik reagieren, weil sie uns eben kennen und wissen, ja, okay, das hat irgendeinen Grund und den erfahre ich gleich und wir können darüber reden und vielleicht finden wir sogar eine gemeinsame Lösung.
Ja, dass sie überhaupt gelernt haben, Mama und Papa haben auch Bedürfnisse und so, die haben auch Grenzen und das ist auch wichtig, die einzuhalten. Und ich muss jetzt nicht jedes Mal mich darüber aufregen, dass Mama und Papa auch eine andere Meinung haben.
Ja, voll. Aber ich glaube, wir haben jetzt auch festgestellt, oder ich glaube, es war jetzt auch offensichtlich so an diesen Beispielen, dass es gar nicht so leicht ist, auch herauszufinden, welches Bedürfnis überhaupt generell dahinter stecken soll, wenn ein Kind sich jetzt so und so verhält.
Voll. Ja, da drin steckt ja schon die Prämisse, die in der bedürfnisorientierten Erziehung ja so als ein absoluter Grundsatz hochgehalten wird, das ist die Prämisse, hinter jedem Verhalten steckt ein Bedürfnis. Und dahinter steckt ja eigentlich die Grundidee, dass jegliches Handeln und Verhalten von Menschen eigentlich von Bedürfnissen getrieben wird. Aber das Ding ist, es ist ja halt gar nicht klar, was sind Bedürfnisse überhaupt. Und im Zweifel kann man sich einfach irgendein Bedürfnis konstruieren, wenn man gerade nicht weiter weiß.
Ja, stimmt, da kann sich ja entscheiden, das fand ich nämlich auch spannend mit einer, in einer Diskussion mit, oder nicht Diskussion, aber in einem Gespräch mit einer, die irgendwie meinte, wenn irgendwie zum Beispiel Geschwister sich ärgern oder so und dann das eine Geschwisterchen das andere erniedrigt, dann befriedigt es ja das Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung. Und ich war nur so, wow, wo sind wir denn jetzt hier angekommen? Ja. Also fand ich halt irgendwie so, man kann sich ja im Prinzip alles irgendwie so ein bisschen, deshalb finde ich diese psychischen Grund mit dem, finde ich irgendwie mega problematisch auch, weil also ich glaube halt gerade in kollektivistischen Kulturen wäre es auch komplett haltlos, also gerade dieses Bedürfnis
nach Selbstwerterhöhung. Dann könnte es eigentlich kein Grundbedürfnis sein.
Aber man kann ja dann wirklich auch alles Verhalten von den Kindern irgendwie in Anführungszeichen auch entschuldigen. Also man kann ja einfach sagen, es ist halt ein Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung. Ja. Und dann das auch noch auf sich selbst beziehen. Ich habe eben den Selbstwert von meinem Kind nicht genug gestärkt, deshalb muss ich jetzt das Geschwisterkind ärgern. Also man ist ja dann voll in der Verantwortung auch immer.
Marlies hat auch so ein Reel, das sie gesehen hat, dass sie seitdem nicht vergessen hat, was sie immer wieder ins Spiel gebracht hat. Und da hat die Mutter ein Bedürfnis nach Ordnung konstruiert. Magst du mal erzählen, worum es in dem Reel ging?
Ja, das war irgendwie auch einfach nur so eine Mutter, die halt irgendwie das Kinderzimmer aufgeräumt hat und dann so geschrieben, warum ich meine Kinder nicht dazu zwinge, ihr Kinderzimmer aufzuräumen. Es ist mein Bedürfnis nach Ordnung, nicht ihres. Und das fand ich halt schon krass, weil erstens ist Ordnung halt wirklich in keinem dieser Bedürfnismodelle irgendwo ein Bedürfnis. Also
wenn Ordnung habe ich so wortwörtlich noch nicht gelesen.
Nee, ich glaube, wenn dann Sicherheit, weiß ich nicht, also was das dann für ein Bedürfnis sein könnte. Hm. Struktur wahrscheinlich. Vielleicht. Auf jeden Fall geht es ja aber in der Familie. Und das ist halt so, das ist so das Ding, was ich auch nicht checke, was vielleicht in meinen portugiesischen Kopf auch einfach nicht reingeht, dass die Deutschen irgendwie so wenig untereinander oder keine Ahnung was. Aber in der Familie geht es doch um den Zusammenhalt. Also für mich ist Familie Zusammenhalt. Ich weiß nicht, wie gesagt, ist es mein portugiesischer Kopf? Ist es meine deutsche Großfamilie auch, bei der immer Zusammenhalt groß geschrieben wird? Mhm. Ich weiß es nicht. Aber für uns, so bin ich aufgewachsen. Blut ist dicker als Wasser. Wir halten zusammen, egal was passiert. Und das bedeutet aber auch, dass wir gegenseitig Rücksicht aufeinander nehmen. Und das ist auch nicht zu viel verlangt, dass ich dann meinem Kind sage, die, räum dein Zeugs bitte selbst weg. Ich bin nicht dein Diener, ich bin nicht dein Hausmädchen, ich bin deine Mutter. Wir leben hier zusammen, wir leben hier gemeinsam. Es ist deine Verantwortung, dein Zeug wegzuräumen. Und ich habe das auch schon mal gesagt im Podcast, es ist wirklich nicht zu viel verlangt. Unser zweijähriges Kind kann das und unser vierjähriges Kind kann das. Und ja, Kinder brauchen da individuelle irgendwie Begleitung, aber die kriegen das schon hin. Also,
ja.
Was ich auch noch wichtig finde zu sagen, unser Vierjähriger zum Beispiel, der hat jetzt einfach nur gelernt, achtsam zu sein. Der hat jetzt gelernt, uns zu sagen, Mama, da ist mir was runtergefallen. Ich krieg das nicht wieder aufgehängt. Kannst du mir dabei helfen? Zum Beispiel, der geht nicht mehr durch die Wohnung und schmeißt überall alles um und lässt es einfach so liegen, sondern wenn er was umschmeißt, kommt er her und sagt, du, ich habe das umgeschmissen, ich krieg das gerade alleine nicht wieder hin, können wir es gemeinsam wieder aufstellen? Und dann, kein Problem, helfe ich auch beim Aufräumen. Und das Schöne finde ich auch gerade bei den Kindern jetzt so zu sehen, wenn ich anfange, Küche und Wohnzimmer aufzuräumen, fängt unser Sohn mit 4 Jahren parallel an, sein Zimmer aufzuräumen. Ich muss dazu gar nichts sagen. Es ist einfach nur dieses, ah, wir räumen jetzt auf. Dann fängt er an und bei seiner kleinen Schwester macht er jetzt so, guck mal, das machst du da rein, das kommt da rein. Und wenn er was braucht von mir, wenn er Hilfe braucht, kommt er zu mir und sagt, da weiß ich gerade nicht, wo das hingehört. Und ich finde es halt total schön, weil wir haben einfach nur einmal gesagt, so, hey, das ist deine Verantwortung, deinen Kram wegzuräumen. Und auch sowas wie, weiß ich nicht, wenn irgendwas, zum Beispiel jetzt letztens ist ihm Weihnachtsbaumschwimmen, ist ihm so eine Kugel zersprungen. Und dann haben wir gesagt, mach das selber weg. Hol den Kehricht, kehr das auf und einmal saugen. Fand er am Anfang richtig blöd und ich war so, ja, aber du hast es doch auch gemacht. Also du kannst es ja auch wieder aufräumen. Du bist ja dazu in der Lage. Ja, ich finde es nervig. Und ich bin einfach so, ich finde es genauso nervig. Ich will es auch nicht machen. Und ich habe es aber nicht verursacht, sondern du. Und wir gehören alle zu der Familie und müssen aufeinander Rücksicht nehmen. Und dazu gehört eben auch, dass jeder seinen Scheiß selbst wegmacht. Und das hat er verstanden. Und wie gesagt, halt, wenn er da Hilfe braucht, dann kriegt er die ja auch. Aber also, ich finde das schon nicht zu viel verlangt, einfach innerhalb einer Familie, dass man sagt so, hey, das ist jetzt echt nicht zu viel verlangt so.
Und ich glaube, da
bin ich jetzt gerade echt ausgeschweift, aber.
Nee, aber das ist ja, da hast du ja schon ausgeholt, um ein Kernproblem der bedürfnisorientierten Erziehung aufzuzeigen. Und zwar ist es, nach welchem Bedürfnis arbeite ich? Was ist jetzt eigentlich ein Wunsch? Kann ich das voneinander abgrenzen? Und ziehe ich mir jetzt wahlweise dann irgendwie für die Situation das Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung heran und sage, ja, mein Kind muss ja so handeln, weil hinter jedem Handeln steckt ein Bedürfnis und das ist eben das Bedürfnis. Und dann ärgert es jetzt eben das Geschwisterchen, ja, und verhält sich halt asozial, aber es steckt ein Bedürfnis dahinter. So.
Ja, voll.
Also das ist ja schon ein Problem.
Ich finde auch generell, dass dadurch Kinder irgendwie auch so komplett die Verantwortung genommen wird, für sich selbst zu sorgen, weil jetzt auch, also jetzt auch nochmal mit diesem Ordnung und so, ich meine, das ist jetzt ein Beispiel, was jetzt bei uns auch gut funktioniert.
Mein Kind hat halt ein Bedürfnis nach Erholung, das kann jetzt nicht aufräumen.
Ja, meinetwegen, aber ich meine halt, das ist ja auch, ich erzähle das jetzt so und das klappt jetzt auch so, aber das ist ja auch nicht so, dass es jetzt von jetzt auf gleich so klappt, sondern dass es ein Prozess ist und dass es darum geht, einem Kind beizubringen, achtsam mit der Umwelt zu sein. Also zum Beispiel hatten wir es jetzt auch letztens, dass irgendwie unser
Rücksicht zu nehmen.
Genau, unser Kind einfach irgendwie, der geht voll gerne ins Badezimmer, um so Hände zu waschen, also ja, logischerweise. Genau, nein, das war, wir haben zusammen Plätzchen gebacken und unser Kind durfte den Teig kneten und war dann Hände waschen. Und dann war ich irgendwie eine halbe Stunde später im Bad und dann war das ganze Badezimmer voll mit Teig. Weil irgendwie, ich weiß nicht, was passiert ist, aber ich war richtig sauer dann. Und dann war ich so, nee, ich will, dass du jetzt ins Badezimmer gehst und das erstmal sauber machst, weil das ist echt nicht okay, dass hier überall diese Teigspritzer sind. Und da ist unser Kind richtig, richtig dolle sauer geworden und richtig ausgerastet. Und ich sage euch eins, die Prämisse früher, also und ich glaube, das machen immer noch viele Eltern, die bedürfnisorientiert erziehen, diese denken dann, dass mein Kind ausrastet, ist ein Zeichen dafür, dass es jetzt Hilfe braucht beim Saubermachen, deshalb mache ich jetzt sauber und mein Kind muss es nicht sauber machen. Aber das stimmt nicht. Euer Kind kann das trotzdem sauber machen. Ihr könnt Hilfestellung leisten und zwar, indem ihr euer Kind emotional begleitet. Ich war da. Ich habe mein Kind getröstet, ich habe mein Kind liebevoll in den Arm genommen, ich habe meinem Kind erklärt, Weil das ist auch das, es ist kein Machtkampf. Das ist auch wichtig, nochmal zu sagen. Es ist kein Machtkampf, nur weil man eine Grenze setzt und die auch einhält. Wenn man sagt, ich will das nicht wegmachen, wenn euer erster Impuls ist, ich will das nicht wegmachen, weil das habe ich nicht verursacht und das ist echt scheiße, das wegzumachen, dann habt ihr damit eine Grenze gesetzt und es ist kein Machtkampf, wenn ihr diese Grenze auch durchsetzt, solange ihr dabei liebevoll bleibt. Und am Ende habe ich dann auch nochmal drüber nachgedacht und dann meinem Kind gesagt, du weißt du was, mir geht's auch wirklich gar nicht darum, dass ich das nicht sauber machen will. Wärst du nach dem Händewaschen zu mir gekommen und gesagt, Mama, das ganze Badezimmer ist jetzt voll mit Teig, das war aus Versehen, ich weiß nicht, ich kriege das jetzt gerade nicht mehr weg, kannst du mir helfen? Dann hätte ich dir sofort geholfen. Aber das Problem ist, dass du das einfach nicht wegmachst und es mir nicht sagst, weil du davon ausgehst, dass ich das wegmache und das für dich selbstverständlich ist. Und das will ich nicht, weil das ist nicht selbstverständlich. Ich helfe dir gern, aber du musst es selbst sehen. So, ja. So nämlich.
Ja, und das ist halt ein Kernproblem der bedürfnisorientierten Erziehung,
ja.
Dass dann Eltern, das Kind macht irgendwas, und Eltern überlegen dann, welches Bedürfnis steckt dahinter. Und wenn sie da vielleicht schon ein bisschen geübter sind und das ein bisschen mehr verstanden haben, dann fragen sie sich, was ist mein Bedürfnis dahinter? Und dann würden sie abwägen, welches Bedürfnis wiegt jetzt schwerer? Und dann würden die darauf eine Entscheidung treffen.
Und weil das Kind lauter schreit, ist meistens mein Bedürfnis weniger schwer. Nämlich dann, okay, dann knie ich mich halt hin und wische jetzt den Boden, weil mein Kind schreit ja gerade so verzweifelt. Scheint ja schon echt schlimm für das zu sein, das sauber zu machen. Nee, halt so nicht.
Aber der Gedanke, wir leben alle zusammen und wollen alle aufeinander Rücksicht nehmen, damit unser Zusammenleben funktioniert, der ist ja nicht so richtig Bestandteil der bedürfnisorientierten Erziehung. Das ist ja wieder quasi ein ganz anderer Gedanke.
Doch, eigentlich ja schon, weil es wird ja immer gesagt, die Bedürfnisse von allen zählen. Aber das ist ja auch wieder die Mutter oder eine von den Elternpersonen. Ja, aber dann würde man ja abwägen,
welches Bedürfnis ist bei wem jetzt, genau.
Ja.
Aber genau, und man kann auch einfach diese Bedürfnisüberlegung beiseite lassen und sagen, hey, ich will, dass wir alle respektvoll miteinander umgehen, aufeinander Rücksicht nehmen und danach die Erziehung ausrichten, würde ja auch funktionieren. Aber müsste man halt nicht die ganze Zeit analysieren, was jetzt für ein Bedürfnis ist. Was ist bei mir für ein Bedürfnis? Was ist bei dem Kind für ein Bedürfnis? Steckt ein Wunsch dahinter? Weil das Ding ist halt, das ist so unklar mit den Bedürfnissen. Und zwar kann ich mir hier auch einfach mal die Bedürfnismodelle, die wir schon genannt haben, rauspicken. Die Bedürfnisse von verschiedenen Bedürfnismodellen könnten ja auch Wünsche sein, die eigentlich das Bedürfnis eines anderen Bedürfnismodells befriedigen sollen. Verstehst du, was ich meine? Ich kann mir hier das Bedürfnismodell von Rosenberg nehmen und habe hier zum Beispiel das Bedürfnis nach Verbindung. Genau, das Bedürfnis nach Verbindung. Aber ist vielleicht Verbindung eigentlich ein Wunsch? Und damit soll das Bedürfnis nach Geborgenheit, nach Schubert befriedigt werden?
Ja, voll.
Und deshalb kann man eigentlich Wünsche und Bedürfnisse unmöglich so richtig auseinanderhalten.
Ja, weil man halt auch, ja, außer man würde jetzt sagen, okay, das ist ja, genau, da müsste man jetzt sagen, okay, ich werde mich jetzt einfach nur wenn man das jetzt so strikt durchziehen würde, ich halte mich nur an ein Modell. Und das ist jetzt mein Bedürfnismodell und alle anderen potenziellen Bedürfnisse klammere ich einfach aus. Dann steht man aber wieder in der Gefahr quasi, dass man ein Bedürfnis seines Kindes übersieht, weil man sich quasi nur einem Modell zugewandt hat. Dann hat man ja so eine riesige Palette an Bedürfnissen. Also das ergibt ja auch total Sinn, dass man dann sagt, ja, hinter jedem Verhalten steckt ein Bedürfnis, weil man hat ja wirklich unendlich viele Bedürfnisse, wenn man sich jetzt nicht traut, in Anführungszeichen, sich auf ein Bedürfnismodell zu schützen, weil das ja
genau,
schon ein bisschen riskant
wahlweise,
ist.
Genau, wahlweise, um das Verhalten zu erklären, nimmt man entweder dann irgendein Bedürfnis aus irgendeinem Modell oder man konstruiert sich eben irgendein Bedürfnis nach Ordnung oder sonst was
genau.
Einem gerade einfällt. Das wird ja in der Realität häufig gemacht.
Genau.
Und so funktioniert dann halt bedürfnisorientierte Elternschaft.
Aber ist ja auch okay, weil Bedürfnismodelle sind ja nicht empirisch belegt, sondern einfach nur philosophisch. Das heißt, jedem Elternstell steht es ja zu, da irgendwie sich selbst was philosophisch so, aber da muss man ja auch sagen, dass hinter so random Sachen ein Bedürfnis steht, wie zum Beispiel auf dem Tisch liegen drei Stifte und ich greife jetzt den roten Stift. Und anstatt den blauen und den gelben, welches Bedürfnis steckt dahinter?
Sag mal, hast du hier auf meine Notizen geguckt? Ich habe einen grünen statt einen gelben Stift, aber mein Kind greift auch den roten Stift. Ja, genau, das ist halt das Ding. Man müsste ja sagen, dass wirklich hinter jedem Handeln steckt ein Bedürfnis. Ja, okay.
Aber welches Bedürfnis steckt dahinter?
Ja, das wollte ich dich eigentlich fragen. Ich habe keine Ahnung.
Spiel,
Bedürfnis
Spaß
nach,
und Erholung.
Bedürfnis nach dem roten Stift.
Struktur. Sicherheit.
Weiß ich nicht. Ja, aber es nimmt halt, ja, was soll für ein Bedürfnis dahinter stecken, dass aus drei Stiften eine Farbe ausgewählt wird?
Ich sag's dir aber, wenn die Kinder dann anfangen zu streiten um einen Stift, dann steckt dahinter wieder ein Bedürfnis.
Ich habe noch ein Beispiel für, steckt hinter dem Verhalten jetzt ein Bedürfnis. Du stehst vorm Supermarktregal, vorm Schokoregal und da sind 10 Tafeln Schokolade und du nimmst dir eine bestimmte, um die zu kaufen. welches Bedürfnis steckt dahinter, dass du genau diese Schokolade nimmst und nicht die andere?
Dass sie mir am besten schmeckt. Körperliches Wohlbefinden. Keine Zerstörung meiner Geschmacksknospen.
Oder auch, ich habe noch ein Beispiel. Du hast einen Arbeitsweg. Meinetwegen fährst du mit Auto. Der Einfachheit halber fährt man mit Auto. Und eine Straße ist gesperrt seit einem Jahr. Und man fährt immer so einen kleinen Umweg, weil man halt nicht durch die Baustelle kann. Und dann auf einmal ist die Baustelle weg, aber du fährst immer noch den alten Weg. Steckt da ein Bedürfnis dahinter?
Sicherheit. Aber ich würde den neuen Weg wieder fahren.
Ich würde den auch fahren. aber vielleicht hat man nicht drüber nachgedacht und fährt einfach automatisch so geistesabwesend den alten Weg. Ja gut, das kann
schon sein. Aber du hast ein Bedürfnis nach Sicherheit. Weil Routinen.
Ja, aber es ist irgendwie gar nicht so leicht herauszufinden, oder?
Fand das Beispiel mit den Stiften deutlich schwieriger.
Alles klar. Gut, deshalb habe ich ja 3 Beispiele, um dich aus der Reserve zu locken.
Naja, weil Schokolade schmeckt ja individuell, aber Stifte
schmecken auch individuell.
Haben eine unterschiedliche Farbe. Also vielleicht ist der Grund einfach, dass die Farbe sich besser auf dem Papier abzeichnet.
Ja, deshalb malen Kinder auch oft mit schwarzen Stiften, weil der Kontrast größer ist.
Ja.
Und zum Beispiel nicht, weil sie irgendwie Psychopathen sind. und es jetzt bedenklich ist. Genau, um das wirklich zu verstehen, ob jetzt hinter jedem Handeln ein Bedürfnis steckt, muss man sich erstmal angucken, wie so die Entscheidungsfindung im Gehirn eigentlich funktioniert. Und zwar haben wir im Gehirn verschiedene Netzwerke, die halt bei so einer Entscheidung mitwirken. Und man kann sich das so vorstellen, als hätte man ein Parlament. Und dieses Parlament fällt eine Entscheidung, aber es sitzen verschiedene Parteien in dem Parlament. Und
dann kommt es zu keiner Entscheidung.
Eigentlich sind nur deshalb trifft man einfach nie eine Entscheidung.
Ampel in der Natsche.
Und die wenigsten von diesen Parteien sind eigentlich bewusstseinsfähig und die anderen Parteien sind eigentlich nur im Unterbewusstsein. Und die haben auch unterschiedliche Eigenschaften. Also manche sind schneller, manche sind stärker auch, manche überstimmen andere und so. Aber im Prinzip, ja, ist Unterbewusstsein und Bewusstsein und verschiedene Teile sind einfach an so einer Entscheidungsfindung beteiligt. Und wenn man nach Bedürfnissen geht, ist es auch häufig so, dass unterschiedliche Parteien für unterschiedliche Bedürfnisse einstehen. Und wenn dann eine Partei eine andere überstimmt, wurde quasi ein Bedürfnis begünstigt und ein anderes Bedürfnis wurde hinten dran gestellt.
Ja, aber das ist ja so eine Theorie der konkurrierenden Bedürfnisse in der bedürfnisorientierten Erziehung. Also quasi, dass wenn ein Kind jetzt nicht vom Spielplatz gehen will, dass die Ursache hat, dass es eben noch ein Bedürfnis nach Spielspaß, Erholung hat, aber gleichzeitig eben ein Bedürfnis nach Schlaf. Und das konkurriert aber halt und Spielspaß, Erholung
gewinnt. Ich meine bloß, dadurch wird auch dieser Gedanken, was für ein Bedürfnis steckt jetzt hinter dem Verhalten von meinem Kind, wird ja noch komplizierter, wenn man weiß, okay, es sind eigentlich ganz viele Bedürfnisse gleichzeitig aktiv und in verschiedenen Situationen sind manche halt relevanter. Man geht relevanter. Davon aus,
weil Bedürfnisse sind ja wieder einfach nur konstruiert. Also das muss man ja nochmal dazu sagen. Das ist ja voll wichtig eigentlich.
Genau.
Ich will dazu auch noch was sagen. Und zwar ist es auch einfach so, dass 95-99% im Gehirn, also von Entscheidungen, 95-99% der Entscheidungen, die wir treffen, treffen wir unbewusst. Ja. Und also das habe ich aus dem Lehrbuch der kognitiven Neurowissenschaften von Jenke, ich weiß gerade seinen Vornamen nicht, aber auf jeden Fall ist es halt so, dass die meisten Entscheidungen, die wir treffen, unbewusst passieren, also unbewusst eben getroffen werden, weil das einfach wahnsinnig viel Energie spart, weil das haben wir auch in der Kooperationsfolge noch angesprochen, dass einfach, also dieses bewusste Denken einfach wahnsinnig viel Energie zieht und das ist bei unseren Kindern halt nochmal stärker, weil der präfrontale Kortex eben noch nicht so ausgebildet ist. Und was ich da auch wichtig finde zu sagen, also die Kinder, die entwickeln ihr Gehirn nicht nur aufgrund von genetischen Bedingungen, wie zum Beispiel, dass eben die Hirnrinde noch nicht ausgereift ist und sich halt bis zum 23. Lebensjahr vollständig entwickelt, sondern wie sich das Gehirn entwickelt, also welche Neuronen sich verknüpfen, hängt auch mit Umweltfaktoren zusammen. Also das Gehirn wächst nicht nur ganz normal, wie es halt wächst, wenn man älter wird, sondern es verknüpft sich auch noch auf eine bestimmte Art und Weise und das ist halt komplett individuell, je nachdem, was für ein Leben das Kind führt. Das heißt also, bei einem Kind, das auch mit der Bindungstheorie, mit der Fremdenfurcht, ich habe das dann nochmal nachgelesen, also die Kinder in der Bang-Kultur zum Beispiel, die haben genetisch bedingt schon auch die Anlagen, um potenziell Fremdenfurcht zu entwickeln. Aber dadurch, dass es halt kulturell bedingt nicht nötig ist, entwickeln sie keine Fremdenfurcht. Und deshalb entwickeln Kinder in unseren Kulturen eine Fremdenfurcht. Also diese Verknüpfung findet einfach statt, während sie in der Bang-Kultur nicht stattfindet. Und das wird auch
von den Erfahrungen, die die Kinder machen.
Genau, und das wird halt auch neuro Neuroplastizität genannt. Und diese Neuroplastizität ist halt bei Kindern einfach noch am größten. Da passiert das noch am meisten, dass halt Umwelteinflüsse einfach zu Automatismen werden. Also dass halt, wie jetzt die Fremdenfurcht, da zum Beispiel halt einfach, die ist so tief in einem verankert, das fühlt sich an wie ein Bauchgefühl quasi, dass man halt eher misstrauisch gegenüber Fremden sein soll. Aber dabei ist es einfach nur eine Erfahrung, die neuroplastisch ist. Und Neuroplastizität hört auch niemals auf, also die man theoretisch sogar auflösen kann. Also wenn man jetzt irgendwie Fremdenfurcht hat, könnte man theoretisch durch neue Erfahrungen und durch Meditation, glaube ich, vor allem auch und also Gehirntraining quasi, das auch wieder auflösen. Was ich daran aber wichtig finde, ist, dass halt diese Automatismen ja auch alle damit zusammenhängen, wie wir eben aufgewachsen sind, aber auch zu 99% eben unsere Entscheidungen mitfällen. Also zum Beispiel auch, wenn wir Auto fahren, da ist es ja am Anfang ganz also kompliziert, aber wenn man dann oft Auto gefahren ist, dann ist es ein Automatismus und das ist halt auch Neuroplastizität.
Ja, so. Und da bilden sich so Schaltkreise, hatte ich ja in irgendeiner Folge schon mal genannt. Ich nenne sie jetzt richtig, da hatte ich es nämlich falsch gesagt, das sind ZPG-Schaltkreise und die sind nur dafür da, Automatismen, also die kriegen quasi einen Input, spulen diesen Automatismus ab, dann machen die das.
Genau, und deshalb kann es halt nämlich auch, das haben wir auch schon mal in der Folge angesprochen, sein, dass halt bei eurem Kind zum Beispiel jedes Mal, wenn ihr aufbrecht, halt die Nörgelei oder der Wutanfall losgeht, einfach weil es schon ein Automatismus geworden ist und das halt gar nicht mehr so richtig mit einem wirklichen Auslöser zusammenhängt. Und da wird es dann halt auch wieder schwierig zu sagen, ja, dahinter steckt jetzt ein Bedürfnis, weil eigentlich muss man vielleicht einfach nur diesen Automatismus auflösen.
Automatismen sind wirklich, ja, hast du ja schon gesagt, so 95% Automatismen sind halt riesig. Ansonsten, wenn wir diese Automatismen nicht hätten, müssten wir über jeden Atemzug und über jeden Schritt, den wir tun, bewusst nachdenken. Und das würden wir nicht schaffen. Dann wären wir wie ein Baby, die halt noch keine Automatismen haben.
Ganz genau, ja.
Ja.
Im Endeffekt geht es den meisten Eltern ja eigentlich auch ein bisschen darum, weil wir jetzt auch viel über Frust gesprochen haben, eben diesen Frust auf eine Art auch irgendwo zu vermeiden, habe ich das Gefühl. Also auch wenn zwar immer gesagt wird, ja, Frust ist wichtig, weil Frustration führt zu Wachstum und Kinder müssen lernen, Frust auszuhalten, glaube ich ja schon auch, dass halt Frust gleichgesetzt wird mit einem mangelnden Bedürfnis und dass Eltern quasi, die bedürfnisorientiert erziehen, so den Wunsch haben, nicht nur, dass die Bindung eben gut ist, was ja auch gesagt wird, gut für die Entwicklung ist, wo wir, wie gesagt, in der letzten Folge darüber gesprochen haben, dass es halt ein bisschen haltlos ist. Und eben auch damit halt, wenn alle Bedürfnisse erfüllt sind, das bedeutet ja Wohlbefinden, das bedeutet ja im Prinzip auch, dass die Kinder glücklich werden. Und ich habe jetzt auch in den letzten Tagen ganz oft gelesen, dass die Eltern einfach Angst haben, dass ihre Kinder zum Beispiel später mal in Therapie müssen. Und deshalb erziehen sie bedürfnisorientiert.
Ja.
Und ich finde diese Prämisse quasi davon auszugehen, ich muss alle Bedürfnisse meiner Kinder erfüllen, damit sie glücklich sind, per se irgendwie schon so ein bisschen schwierig.
Ja. Ja, voll. Ich glaube, auch wenn meine Eltern jetzt fragen würde, warum erziehst du dein Kind jetzt bedürfnisorientiert oder warum achtest du auf die Bedürfnisse, dann würden die sagen, na, damit es meinem Kind gut geht, weil es ist ja auch der Sinn von Bedürfnissen. Die sind ja essentiell für Wohlbefinden, damit mein Kind Wohlbefinden hat. Aber dahinter steckt ja auch so ein bisschen der Gedanke, damit mein Kind glücklich ist.
Ja, ich finde es nochmal an der Stelle wichtig zu sagen, dass die Bedürfnisse wirklich philosophisch sind. Also das finde ich nochmal ganz wichtig zu sagen. Es ist nichts wissenschaftlich bewiesen ist, dass Menschen diese Bedürfnisse, nach welchem Modell ja auch immer geht, brauchen, um sich wohl zu fühlen.
Ja, also wobei es ja schon obvious ist, dass Menschen irgendwas brauchen,
Das stimmt,
aber das ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass es irgendwie Bedürfnisse gibt. Also dieses Konzept ist ja an sich schon schlüssig.
Das stimmt, das Konzept ist schlüssig, aber gleichzeitig finde ich es halt trotzdem schwierig, zu sagen, also weil, das habe ich halt auch jetzt letztens erst in diesem Kognitionsbuch gelesen, also diesem neurowissenschaftlichen Buch, dass es halt sehr viele Menschen gibt, die quasi äußerlich gar nicht diese ganzen Bedürfnisse erfüllt haben, aber neurologisch halt das Gehirn es einfach nur nicht weiß und deshalb sind die halt glücklich, weißt du, was ich meine?
Ja.
Also es ist halt wirklich ein bisschen schwierig sozusagen, die und die äußeren Umstände müssen vorliegen, damit eine Person glücklich ist oder sich wohlfühlt.
Ja, Glück ist halt generell auch einfach nochmal so ein Thema für sich und ich habe mir halt die Frage gestellt, was ist Glück überhaupt? Und die Wissenschaft hat da eigentlich auch, finde ich, eine ganz gute Antwort drauf.
Ja.
Die auch wieder mit Bedürfnissen zusammenhängt. Und zwar sagt die Wissenschaft, Glück ist subjektives Wohlbefinden.
Wobei ich aber jetzt nicht finde, dass es dann auf dass ich das überschneide, weil ich finde halt Wohlbefinden. Ja, aber Wohlbefinden muss ja nichts mit Bedürfnissen zu tun haben.
Aber das Wohlbefinden ist schon wieder so eine Gemeinsamkeit, meine ich damit.
Ja, gut, okay, aber das ist ja nicht so, dass es jetzt eine allgemeine Gültigkeit, genau.
Nö, aber es ist ja schon kein Wunder, dass Glück da so ein bisschen mit reingeworfen wird und dass Leute und dass Eltern dann denken, das mache ich, dann ist mein Kind glücklich.
Ja, voll.
So, weil Glück ist subjektives Wohlbefinden der Wissenschaft nach. Und genau, ich würde mal sagen, alle Eltern wollen irgendwie, dass es ihren Kindern gut geht. Und wünschen sich im Prinzip, dass ihre Kinder glücklich sind. Also wer wünscht das dem Kind nicht?
Ja, ich finde es an der Stelle auch wichtig zu sagen, dass es auch für Eltern gilt. Also weil ich finde auch in der Bubble ist es manchmal so absolut gegenüber den eigenen Eltern. So, ja, meine Mutter hat das und das mit mir gemacht. So, wie konnte sie nur? Safe wollte deine Mutter auch einfach, dass du glücklich bist. Ja. Also es gibt halt die wenigsten Eltern sind missbräuchlich gegenüber den Kindern aus bösem Willen, sondern manche machen es einfach, weil sie es nicht besser wissen oder weil sie Angst davor haben, vor größerem Übel. Zum Beispiel jetzt auch, nehmen wir eine essgestörte Mutter, die ihre Essstörung auf ihr Kind überträgt. Diese Mutter hat Angst davor, dass ihre Tochter weiblich sozialisiert wird, aufgrund von Übergewichtigkeit dann noch zusätzlich marginalisiert ist. So. Und das ist ja eigentlich auch der Wunsch danach, dass es der Tochter jetzt zum Beispiel besser geht, als es einem selbst vielleicht ging, weil man vielleicht eben durch Übergewicht halt marginalisiert wurde so. Also deshalb finde ich es halt immer so ein bisschen schwierig, so, ja, meine Mutter ist schuld daran, dass ich eine Essstörung entwickelt habe, die hasst mich und keine Ahnung was, Digga, vielleicht liebt sie sich und genau deshalb ist das passiert so.
Wir versuchen irgendwie die ganze Zeit die Bedürfnisse unserer Kinder zu befriedigen, weil wir dann denken, ja, dann sind unsere Kinder glücklich. Und ich habe mich halt gefragt, wovon hängt Glück eigentlich ab? Und da kommt es drauf an, was man jetzt nimmt. Also in den Sozialwissenschaften werden so Fragebögen verteilt und da werden Leute nach Glück gefragt. Und da hat man zum Beispiel herausgefunden, dass, das denkt man gar nicht, aber dass zum Beispiel körperliche Gesundheit langfristig gar nicht so viel mit Glück zu tun hat. Weil, also wenn sich der Gesundheitszustand nicht ständig verschlechtert und man nicht ständig Schmerzen hat, dann ist, wenn man dann einen Unfall hat oder so, macht es einen in dem Moment unglücklich, aber langfristig hat das keinen Einfluss.
Ja,
also
klar.
Jemand, der jetzt in Lotto gewinnt und sich übelst drüber freut und eine Person, die im gleichen Moment, meinetwegen auch Zwillinge, na, die haben, sind ja genetisch noch gleich veranlagt, wenn zwei Zwillinge, einer gewinnt im Lotto, der andere Zwilling hat einen Autounfall und verliert ein Bein. Und wenn du beide nach 10 Jahren nach ihrem Glück fragst, hat es eigentlich keinen Einfluss gehabt im Endeffekt. So.
Ja, krass. Und also in dem Fall auch finanzielle Aspekte, in dem Fall nicht.
Nö. Nur halt eine dauerhafte Steigerung, wenn sich was zum Positiven verändert.
Die Dopamin-Kicks.
Genau, das macht dann glücklich. Oder halt dauerndes Pech, also laufende Schmerzen, ständige Verschlechterung.
Da war ich auch viel mit Fokus zu tun dann.
Auch, natürlich. Und was man auch herausgefunden hat, ist, dass zwischenmenschliche Beziehungen glücklich zu machen scheinen. Aber man hat gesagt, der größte Einflussfaktor ist die Erwartungshaltung. Also
ja,
wenn du,
das habe ich gerade gesagt, Fokus.
Genau, ist die Erwartungshaltung. Also wenn du eine niedrige Erwartungshaltung hast, dann wirst du immer positiv überrascht. Wenn du eine hohe hast, wirst du immer enttäuscht.
Ach so, okay.
Und das macht dann unglücklich. Aber das finde ich
aber
auch...
Aber ich hätte jetzt das eher so interpretiert, dass ich, wenn ich zum Beispiel durch die Straßen laufe und mir denke, boah, ich bin der King, Ampeln werden sofort grün, wenn ich auf sie zulaufe. Und dann passiert es halt tatsächlich, das war so, oh, wie geil, es hat funktioniert. Und dann freut man sich über so kleine Dinge, weißt du, was ich meine?
Ja, aber das ist damit nicht gemeint.
Na, schade.
Aber das finde ich auch, da habe ich mich auch gefragt, inwiefern das wirklich zutrifft, weil wenn ich jetzt sage, Menschen sind schlecht und ich misstraue allen Menschen und kann eigentlich nur positiv überrascht werden, würde ich nicht sagen, dass ich voll glücklich bin damit.
Ja, voll, dann ist man die ganze Zeit eigentlich schlecht gelaunt und dann wird man einmal so positiv überrascht.
Nur weil meine Erwartungshaltung jetzt irgendwie niedrig ist, nur so am Rande. Aber was ich noch ganz spannend fand, ist auch die Neurobiologie, die hat auch ihre eigene Meinung dazu und die sagt halt, das Wohlbefinden hängt eigentlich von unseren Neurotransmittern ab, also Dopamin, Serotonin, Oxytocin und Endorphine. Und so die Funktionsweise des Gehirns ist eigentlich ziemlich genetisch vorgegeben. Also nicht diese Neuroplastizität, aber wie die funktioniert mit den Neurotransmittern. Und deshalb gibt es einfach Menschen, die sind glücklicher als andere. Und
ja,
Menschen, die sind unglücklicher.
Das finde ich auch voll unfair, weil es auch so genetische Prädispositionen gibt. Wie jetzt zum Beispiel auch wir mit ADHS, ein niedriges Dopaminlevel, aber auch zum Beispiel wenn die Mutter ein niedriges Serotonin-Level hat, also zum Beispiel aufgrund von einer also deshalb sind Depressionen auch vererbbar, weil das Baby dann auch direkt von Anfang an weniger Serotonin hat, so richtig gemein einfach.
Ja, da gibt es auf jeden Fall so diese genetische Prädisposition. Und wenn du halt sagst, Menschen haben irgendwie eine Glücksskala von 1 bis 10, dann gibt es einfach Menschen, die haben mehr Glück gehabt mit ihrem Glück. Die sind da einfach besser veranlagt und bei denen schwankt das Glück dann zwischen 6 und 10. Und wenn es so ein Hoch ist, irgendwas Cooles passiert, dann vielleicht 10, wenn irgendwas Scheiß passiert, 6.
Ja.
Und Normalfall wäre so
zwischen
Mitte.
Zwischen 2 und 5 oder
genau,
so.
Genau, und andere wären halt dann zwischen 3 und 7. Ja. Und da schwankt es so. Und darüber hinaus gibt es auch noch andere Ansichten, was halt zu Glück führt. Zum Beispiel Buddhismus hat nochmal, ist ja eine ganz eigene Religion, wo das viel thematisiert wird. Und zum Beispiel sagen auch Leute, dass ein Sinn im Leben auch essentiell ist für Glück. Und das ist halt die Frage, was genau können wir Eltern davon jetzt so richtig beeinflussen?
Also für den Sinn im Leben kann ich jetzt noch mal ganz kurz darüber sprechen, was ich vorher auch schon gesagt habe, nämlich mit den Kindern, die halt keinen Sinn innerhalb einer Familie haben, weil sie eigentlich die ganze Zeit 24/7 nur bespaßt werden, sich alles um die drehen. Sorry to say, aber das ist halt eben genau das Gegenteil davon, von einem Sinn im Leben zu haben. Und wenn die aber einen aktiven und wertvollen Teil zur Familie beitragen und wissen, das, was ich hier mache, verändert auch die Dynamik, dann ist es ein Sinn innerhalb der Familie.
Ja, es gibt ja auch wirklich viele Bedürfnismodelle, die so Bedürfnisse zum Beispiel nach Kompetenz, nach Mitbestimmung und so, oder halt im Prinzip ein Bedürfnis danach, dass man irgendwie wirksam ist in der Gemeinschaft, aufmachen. Wird auch oft gesehen.
Ja.
Ja. Also ich würde persönlich schon sagen, also ich würde nicht sagen, dass Eltern da gar keinen Einfluss drauf haben. Und ich kann mir vorstellen, dass je nachdem, wie die Eltern mit den Kindern umgehen, natürlich auch das Gehirn auch wieder beeinflusst wird und die Neurotransmitter auch beeinflusst werden, auch wenn irgendwie ein großer Teil da genetisch vorgegeben ist. Also ich würde nicht sagen, Eltern haben keinen Einfluss,
nee,
aber
würde ich auch nicht sagen.
Eltern sind am Ende... Ja, also haben es am Ende dann nicht in der Hand so komplett,
ja,
ob ihr Kind glücklich ist.
Also das Ding ist ja einfach, das ist ja eben ein subjektives Wohlbefinden. Und wir können als Eltern, das haben wir auch schon in der Gefühlebegleitenfolge gesagt, unseren Kindern Tools mit an die Hand geben, damit sie glücklich sind. Aber wir sind nicht dafür verantwortlich, dass sie glücklich sind.
Genau, wir versuchen die besten Voraussetzungen zu schaffen für unsere Kinder, dass es ihnen gut geht.
Naja, aber an sich, also okay, jetzt haben wir die Bedürfnisse so ein bisschen zerrissen, aber an sich ist es ja gar nicht so schlecht, dass man zumindest sich so ein bisschen an irgendwas orientiert als Eltern, gerade wenn man halt irgendwie von diesen autoritären Strukturen weg will. Und eben, ich glaube, man sollte einfach nur nicht aus den Augen verlieren, dass nur weil man etwas tut, damit das Kind glücklich wird, das nicht auch bedeutet, dass es glücklich wird. Also wie jetzt ich auch vorher schon meinte, weil die essgestörte Mutter ihre Tochter quasi davor bewahrt, fett zu werden, heißt es nicht, dass es ihre Tochter am Ende glücklich macht, sondern es macht sie wahrscheinlich einfach nur essgestört. Und dass halt da auch so ein bisschen das eigene Verhalten hinterfragt wird, mache ich das gerade eigentlich, um mein Kind glücklich zu machen? Oder ist es gerade das, was ich wirklich machen
das
will?
Das finde ich
auch
übelst wichtig in der Erziehung, dass man sich auch immer bewusst hat, was sind eigentlich meine Beweggründe, was steckt dahinter? Das ist so wichtig.
Ja, und ich habe mir außerdem halt noch überlegt, weil ich finde halt gerade dieses Bedürfnisse erfüllen und da dann quasi die Prämisse zu haben, ja, ich muss das machen, damit mein Kind am Ende glücklich sein wird. Und wenn mein Kind später in Therapie muss, habe ich als Elternteil komplett versagt.
Ja, es ist halt an sich halt ein Problem, dass man sagt, bedürfnisorientierte Erziehung muss ich so und so machen und das aber so strikt gesehen wird. So. Es ist ja okay, dass man sagt, irgendwie das Verhalten von meinem Kind wird schon irgendwie einen Grund haben und es hat Bedürfnisse und Wünsche und so. Aber dass man das so strikt sieht und sich da auch so Stress macht deswegen, das ist einfach ein Problem. Weil wir haben ja jetzt wirklich lange erklärt, dass das eigentlich sehr verwaschen ist und dass man es eigentlich gar nicht so strikt sehen kann überhaupt, dass es gar keinen Sinn macht.
Vor allem, weil das ja auch verkopft ist und dann einfach die Authentizität flöten geht, was ja auch einfach, also das ist ja einfach blöd. Ich habe jetzt auch in ein paar Büchern und auch generell bei Eltern, auch, also bei so Momfluencern in der Story immer wieder mal gelesen, bedürfnisorientierte Erziehung, diese ganzen Floskeln, die man dann sagen soll, die fühlen sich halt wie so eine Rolle an, die ich auswendig gelernt habe, wo ich mir so denke, ja, Digi, das funktioniert halt so. Das ist halt auch einfach eine Rolle, die du auswendig gelernt hast. Das funktioniert auch einfach nicht. Das ist wirklich, damit tut ihr euren Kindern einfach keinen Gefallen mit. So, das kann man auch ganz klar so sagen. Also ihr könnt euch diesen Druck wirklich von den Schultern nehmen, weil das halt einfach gar keinen Sinn macht. Und natürlich haben wir aber jetzt auch gerade schon darüber gesprochen, dass es aber trotzdem Dinge gibt, die halt innerhalb einer Erziehung wichtig sind. Also ich glaube, uns ist klar, dass nur weil wir jetzt sagen, okay, bedürfnisorientierte Erziehung macht halt vielleicht auch einfach nicht so richtig viel Sinn, weil es halt einfach keine Bedürfnisse gibt, heißt es ja nicht, das habe ich auch am Anfang schon gesagt, dass wir unsere Kinder jetzt gewaltvoll und autoritär erziehen.
Ja, und was ich noch sagen wollte, was ich auch total wichtig finde, weil du hast ja gesagt, das ist so verkopft und es stimmt ja auch, wenn wir wirklich bedürfnisorientiert so das ernst nehmen und so erziehen, dann müssen wir jedes Mal versuchen, wir sehen Verhalten und dann müssen wir analysieren, ja, was für ein Bedürfnis könnte jetzt dahinter stecken? Ist das wirklich ein Bedürfnis? Was ist, oder ist das jetzt ein Wunsch? Und dann bist du einfach ein halber Psychoanalytiker in der Situation und,
ja, und dann das kannst ist einfach du dich, ultra also das schwierig. Funktioniert ja gar nicht.
Und du kannst es auch gar nicht wissen.
Und da sind wir dann auch wieder beim präfrontalen Kortex, der halt wahnsinnig viel Energie zieht, ne? Also ja. diese ganze Energie, die geht uns ja einfach flöten, die haben wir dann im Alltag nicht. Also ja, allein exakt. Dieses darüber nachdenken ist einfach für unsere Ressourcen komplett schlecht.
Ja, also wie so 20% Energie
ist quasi
oder so.
Wie so eine
ja.
wie so ein Freifahrtschein einmal in Stress. Einmal bitte in Stress rein. Weil, ja. also wenn du jetzt irgendwie dreimal hintereinander dir so intensiv darüber Gedanken machst, welches Bedürfnis deines Kindes jetzt dahinter steckt, dann hast du eigentlich schon alle Ressourcen für deinen präfrontalen Kortex aufgebraucht und brauchst erstmal Pause. So, und das ist halt
die
einfach
du
nicht
bekommst.
Möglich. Genau, und gleichzeitig habe ich mir aber überlegt, worauf könnte man denn jetzt achten, wenn man jetzt sagt, hey, ich will aber irgendwie ja trotzdem jetzt nicht autoritär erziehen und ich brauche irgendwie eine Orientierung, irgendeine. Und da habe ich mir halt überlegt, ganz ehrlich, warum gehen wir nicht einfach mit dem Fokus auf die Menschenwürde, was du ja auch vorher schon angesprochen hast.
Ja.
Weißt du, was die Definition von Menschenwürde ist?
Nach Kant ist es ja der Wert eines Menschen. Alle Menschen haben einen Wert, egal ob sie jetzt krank sind oder nicht oder sonst was. Und das ist Menschenwürde. So kenne ich das.
Kant war doch übelst der Arsch, oder? Also ich glaube.
Ja, der war halt auch sehr rassistisch und so. Also,
ja.
ist jetzt nicht,
also ich
kann man auch kritisch sehen, einige Sachen.
Hey, ich finde es eh einfach so absurd, dass einfach diese ganzen Männer weiterhin rezitiert werden, als obwohl es
halt. Ja, manche Gedanken waren halt gut, manche Gedanken waren halt nicht so gut. So.
Nee, also wirklich. Egal. Ich habe Wikipedia gefragt, okay?
Okay.
Der Wert, der allen Menschen gleichermaßen und unabhängig von ihren Unterscheidungsmerkmalen wie Alter, Geschlecht, Herkunft, sexuelle Orientierung oder Status zugeschrieben wird.
Ja, ist ja im Prinzip so.
Dasselbe, ja. Nur, dass er halt hier bei Herkunft und so weiter ja dann wohl Abstriche gemacht hat. Egal. Aber was denkst du, worauf man achten muss, wenn man einen Menschen menschenwürdig behandeln will?
Ja, das ist ja, da sind wir schon wieder bei dem schönen Konzept von Jesper Juhl, was ich so super finde, dass man sagt, Kinder sind gleichwürdig. Also, dass man Kinder respektvoll behandelt einfach und ihre Integrität wahrt und als genauso wertvollen Teil der Familie und der Gesellschaft ansieht, wie andere Menschen auch, auch wenn Kinder noch unentwickelt sind und noch nicht die gleichen Fähigkeiten haben.
Ja, ich habe tatsächlich auch ChatGPT gefragt, was man quasi tun muss, um jemanden menschenwürdig zu behandeln. Und ich fand die Antwort sehr gut. ChatGPT hat gesagt, einmal geht es um Respekt und Achtung, also die gleichwertige Behandlung der Menschen, keine Herabwürdigung, keine Erniedrigung, keine Manipulation, gesetzte Grenzen ernst nehmen und nicht überschreiten.
Mhm.
Dann Empathie, Gefühle und Meinungen des Menschen ernst nehmen und Verständnis zeigen, Wille, den anderen zu verstehen. Zuhören. Also die Gefühle des Kindes ernst nehmen, Verständnis dafür zeigen, den Willen, dieses Kind zu verstehen und dem Kind zuhören. Förderung der Autonomie. Entscheidungen und Selbststimmung respektieren. Also ich respektiere die Entscheidung meines Kindes. Ich manipuliere oder drohe nicht, um die Person zu einem gewünschten Verhalten zu bringen.
Mhm.
Gerechtigkeit. Eben keine Diskriminierung. Fair behandeln, gleiche Chancen ermöglichen.
Mhm.
Unterstützung. Verletzliche Menschen schützen und unterstützen, Hilfe anbieten, ohne Überheblichkeit und Mitleid. Also das heißt, auch da nicht die in diese, ich helfe dir jetzt, weil ich kann es besser als du, sondern eben unterstützend. Dann natürlich den Schutz vor der Gewalt, keine Toleranz für physische oder psychische Gewalt, Respekt vor körperlichen Grenzen, keine Berührungen ohne Zustimmung und Respekt vor der körperlichen Selbstbestimmung. Also da würde jetzt zum Beispiel auch dazu gehören, dass wenn mein Sohn sagt, er will ein Kleid tragen oder er will Nagellack tragen, dass ich das respektiere, weil das würde die Menschenwürde halt wieder respektieren, weil es respektiert den Schutz der Selbstbestimmung. Und der letzte Punkt ist Wertschätzung, nämlich die Anerkennung für Individualität und Beiträge der Person zeigen und gleichzeitig auch die positiven Eigenschaften und Taten anzuerkennen, ohne Bedingungen daran zu knüpfen.
Okay, spannend. Und dadurch kommen wir im Prinzip von einer Erziehung, die immer auf irgendwelche Bedürfnisse guckt und sich überlegt, was jetzt das Bedürfnis, also immer neu analysieren muss, zu einer Art wertebasierter Erziehung, die gewisse Grundsätze einfach verfolgt.
Ja.
Und die man nachgehen kann und die aber auch immer gelten.
Genau. Und ich habe mir dann überlegt, okay, wie setzt man das jetzt im Alltag zum Beispiel um? Also man muss dringend los, das Kind will aber nicht die Jacke anziehen und auch nicht ins Auto einsteigen und also will halt, macht halt einfach überhaupt nicht mit so. Ist es möglich, diesen Konflikt jetzt zum Beispiel menschenwürdig zu lösen? Mhm. Was denkst du?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, aber wie?
Mit liebevoll, respektvollen Umgang, indem man kann das Kind dann im schlimmsten Fall liebevoll hochnehmen oder so, keine Ahnung, aber also da gibt es ja schon Handlungsoptionen, ja. Die da irgendwie drinstecken.
Ja, also ich habe jetzt auch aufgeschrieben, halt einfach liebevoll bleiben, also den Stress und den Druck, den man jetzt spürt, nicht aufs Kind übertragen und das Kind auch nicht dafür verantwortlich machen.
So schwer, wie es ist, ja.
Ja, dabei halt zugewandt sein, also ich verstehe, dass du nicht gehen willst und trotzdem die Entscheidung treffen, ich will, dass wir jetzt gehen und dann die Gefühle validieren, du darfst wütend auf mich sein und klar bleiben, lass deine Wut gerne an mir raus, ich helfe dir damit, wir gehen jetzt. Und dann eben auch gehen. Und da will ich jetzt auch nochmal auf die Kooperationsfolge verweisen, weil da es gibt wirklich sehr viele Strategien, die es möglich machen, solche Situationen einfach komplett im Alltag zu vermeiden. Zum Beispiel gar nicht erst beim Losgehen zu diskutieren, ja, wir gehen jetzt los, nee, zieh jetzt deine Jacke an, sondern einfach, also Kinder folgen Erwachsenen. Das ist psychologisch so festgelegt, dass die denen folgen. Das heißt, du sagst deinem Kind, wir gehen jetzt los, ziehst dich schon mal an, machst deine Schuhe fertig und spätestens dann wird ein Kind unter 5 Jahren auf jeden Fall angerannt kommen und mitkommen
wollen. Kommt darauf an, wie man es macht. Dann, also es bringt nichts, wenn ihr euch anzieht und sagt, so, ich gehe jetzt aber.
Weil dann seid ich gehe jetzt aber ohne dich.
Ja genau, dann ist es wieder eine Drohung, dann ist es Kampf. Dann ist es halt
auch nicht mehr was Gewaltvolles. Nicht menschenwürdig so. Aber halt sich einfach nur zu sagen, hey, wir gehen jetzt los. Ich mache mich jetzt, wenn das Kind nicht sofort kommt, dann einfach sich selber schon fertig machen. Versuchen in der eigenen Zufriedenheit quasi zu bleiben, sich schon fertig zu machen. Man kann ja auch jetzt im Winter zum Beispiel, nehmen wir an, das Kind kommt tatsächlich nicht los, dann könnt ihr schon mal rausgehen und das Auto irgendwie die Scheibe freikratzen oder die Heizung im Auto anmachen. Wenn das Kind dann irgendwie die Jacke nicht anziehen will, dann ist wenigstens das Auto warm oder das Fahrrad schon mal rausholen. So, es gibt ja wirklich sehr viele Optionen, wie man quasi dieses Losgehen symbolisieren kann, ohne das Kind quasi alleine zu lassen.
Ja, genau. Und deshalb meinte ich ja auch, es ist so wichtig, die eigenen Beweggründe zu wissen, weil im Endeffekt macht es die innere Einstellung, meine Beweggründe und wie ich gerade zu meinem Kind stehe, innerlich, macht den Unterschied zwischen, ist es jetzt menschenwürdig oder ist es nicht menschenwürdig? Ist es jetzt gewaltvoll oder ist es nicht gewaltvoll?
Ja, ich finde da auch noch wichtig zu sagen, also weil ich habe jetzt gerade gesagt, Kleinkinder, die folgen, größere Kinder, die nicht mehr folgen, könnt ihr auch einfach die Verantwortung übertragen. Also wenn es jetzt ein 6-jähriges Kind ist und ihr habt jeden Morgen den Konflikt, dass das Kind nicht mitkommt und nicht irgendwie, weil ihr das irgendwie vereinbart habt, dass ihr das in die Schule bringt oder keine Ahnung was. Also ich persönlich würde dem Kind dann einfach sagen, okay, du kannst hier bleiben, dann ist es jetzt deine Verantwortung, dass du rechtzeitig in die Schule kommst, weil ich werde jetzt losfahren. Wenn du mitkommen möchtest, dann kannst du gerne mitkommen, aber ich werde jetzt nicht länger auf dich warten. Da musst du eben diese Verantwortung selbst tragen. Und da muss das Kind eben auch selbst dann begründen, warum es zum Beispiel zu spät kommt. Und ich kann euch sagen, die meisten Kinder werden kooperieren. Und ganz ehrlich, das ist keine Drohung. Und jetzt hier wieder, dahinter steckt kein Bedürfnis. Euer Kind ist es vielleicht einfach nur gewohnt, dass ihr euren Alltag danach ausrichtet und findet es jetzt gerade einfach blöd, dass es jetzt so schnell machen muss oder keine Ahnung was.
Ja, aber nach einigen Bedürfnismodellen gibt es ja auch das Bedürfnis nach Verantwortung und das Bedürfnis nach Autonomie.
Das würde dann damit gestärkt sein. Aber ihr gebt dem Kind ja dann auch wieder die Möglichkeit zu wählen zwischen, ich komme jetzt einfach mit oder ich trage die Verantwortung selbst. Das ist ja beides dann auch wieder eine echte Autonomie. So. Ja, ich fand das total schön mit dem Menschenwürdig, weil
im Endeffekt geht es darum, also ich bin mir ganz sicher, dass Erziehung, dass es eigentlich darum geht, unsere Kinder menschenwürdig zu behandeln. Ja. Dass man mit Kindern so umgeht, wie man mit Menschen umgehen sollte an sich.
Ja, genau. Und wie es leider in der Gesellschaft aber noch viel zu wenig
stattfindet. Und da gibt es gar nicht so diesen Riesenunterschied zwischen Kindererziehung und wie geht man mit Menschen um an sich.
Ja. Ich habe mir auch noch die Frage gestellt, ob Kinder in unserer heutigen Gesellschaft überhaupt unerfüllte Bedürfnisse haben können. Fand ich irgendwie so ein spannender Gedanke. Selbst wenn die Kinder quasi in relativ autoritären Haushalten aufwachsen, die jetzt irgendwie nicht komplett auf die Herabwürdigung des Kindes aus sind, glaube ich nämlich tatsächlich, dass das gar nicht so richtig der Fall ist, dass Kinder überhaupt unerfüllte Bedürfnisse haben.
Also Grundbedürfnisse, die grundsätzlich sehr unerfüllt sind. Ja, wenn es nicht ein total gewaltvoller Haushalt ist. Also unsere Verfassung steht ja auch, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und unsere Gesellschaft ist ja auch darauf ausgerichtet, dass alle Menschen menschenwürdig leben können.
Und dadurch müsste ja eigentlich, also sollten, und dadurch müsste ja eigentlich auch, müssten auch diese Bedürfnisse zumindest erfüllt sein in den meisten Familien. Also falls ihr euch da jetzt so ein bisschen Stress macht und euch überlegt, ja, vielleicht erfülle ich gerade das Bedürfnis von meinem Kind nicht, weil ich hier in Ruhe Kaffee trinken will, so die Wahrscheinlichkeit ist extrem gering. So, das wollte ich damit eigentlich nur sagen.
Ich habe noch einen total wichtigen Gedanken zu dem, was du gesagt hast mit Respekt und Kindermenschen würde ich behandeln. Ist, und zwar, wenn ihr weiterhin auch an diesem Bedürfnismodell festhalten wollt, was ihr auch machen könnt, wenn man das so, wenn man Kinder menschenwürdig behandelt, dann hat es auf jeden Fall den Nebeneffekt, dass alle Grundbedürfnisse grundsätzlich gestillt werden, also dass die befriedigt werden. Also diese menschenwürdige Erziehung führt meiner Meinung nach indirekt auch zur Bedürfniserfüllung.
Ja, also wenn man halt, ja, das ist halt schwierig wieder zu sagen, weil Bedürfnisse ja wieder so hochphilosophisch
sind. Zwei unterschiedliche Perspektiven.
Zu Wohlbefinden einfach.
Genau, für zu Wohlbefinden und dadurch halt muss es auch irgendwie zur Bedürfnisbefriedigung führen.
Ja, wenn man jetzt
führen.
Das irgendwie so philosophisch wieder ummünzen will, weil Bedürfnisse existieren ja rein, also existieren ja eigentlich nicht.
Ist halt nur eine andere Sichtweise, wollte ich nochmal sagen.
Ich habe aber noch eine Reflexionsfrage ganz zum Abschluss mitgebracht. Willst du abschließend noch was sagen? Weil ich glaube, ich möchte mit der Reflexionsfrage aufhören, okay? Ja. Willst du dich schon verabschieden oder so? Nee.
Okay, ich verabschiede mich und ich fand es richtig cool.
Meine Reflexionsfrage ist, weil in der bedürfnisorientierten Erziehung, ich glaube, da gehen echt immer viele sehr über ihre eigenen Grenzen an Eltern. Deshalb ist meine Reflexionsfrage, die ich möchte, dass ihr sie für euch mitnimmt. Wie menschenwürdig behandle ich mich selbst? Würdige ich mich selbst? Respektiere ich mich selbst? Achte ich auf meine Grenzen? Bin ich empathisch mit mir selbst? Achte ich auf körperliche Bedürfnisse wie Hunger oder Durst? Behandle ich mich selbst menschenwürdig? Wenn mich jemand so behandeln würde, wie ich mich behandle, würde ich sagen, dass die Person meine Menschenwürde achtet? Vielleicht nehmt ihr die Frage mal mit in eure Woche und versucht euch selbst menschenwürdig zu behandeln. Bis bald.
Tschüss.